Hallihallo, Hallöchen und willkommen zurück. Oh mein Gott.
Willkommen. Also wir befinden uns ja immer noch in Winterpause und diese Pause wird auch noch eine Weile gehen. Aber wir dachten uns, damit uns und euch
Ach, stimmt.
die Folge, die ich sag dauernd Folge, wenn ich Pause sagen will, meine Güte, die Pause nicht so lange vorkommt, machen wir hier mal so eine kleine Q&A-Gesprächsfolge. Also ihr durftet uns eure Fragen stellen, wir antworten darauf und unterhalten uns ein bisschen. Ich glaube, es wird sehr witzig. Danke schon mal im Voraus für alle eure Fragen. Waren echt coole dabei.
Ja.
Und was wir vielleicht im Voraus auch noch sagen, weil ganz oft Leute sagen, oh, wir wollen alles hören, wir lieben lange Folgen und so weiter und so fort. Deshalb dachten wir, wir machen mal was ganz Verrücktes. Das ist wirklich das erste Mal, dass wir das machen. Das ist eine Premiere. Wir nehmen das hier auf und schneiden nichts. Wir schneiden gar nichts. Also wir werden einfach reden und das, was rauskommt, kommt raus.
Das bekommen wir tatsächlich auch öfter gesagt, wenn wir dann irgendwie sagen so, oh, bei dieser nächsten Folge, wir haben so viel weggeschnitten, weil die wäre sonst zu lang gewesen, bla bla bla. Dann kommt voll oft so der Kommentar so, oh mein Gott, nein, lass uns doch drin, wir wollen die ungeschnittene Folge und so weiter und so fort. Aber normalerweise schwöre ich euch, wollt ihr nicht, weil ich bin jemand, ich sage ziemlich oft Ich versuche mich heute ein bisschen zusammenzureißen, wenn ich weiß, wird nicht geschnitten. Aber ja, solche Sachen schneiden wir natürlich in der Regel dann auch raus, ne? So Überlegpausen oder wenn man vielleicht doch nochmal schnell was googeln muss oder solche Geschichten. Ja, siehst du, da war's schon. Das erste M der Folge. Hat nicht lange auf sich warten lassen.
Ja, ich bin mal gespannt, weil das haben wir echt noch nie gemacht und es ist ja immer schön, neue Dinge auszuprobieren. Ich freue mich, aber dann würde ich sagen, wir starten auch schon mit der ersten Frage. Willst du anfangen oder soll ich anfangen?
Ich kann gerne anfangen. Also die allererste Frage, die uns gestellt wurde, ist Dinge oder Styles, die wir 2023 geliebt haben?
Also, was ich richtig geliebt habe, war alles mit Barbie, also Barbie-Core. Ich war dabei. Ich liebe Barbie und ich liebe Rosa, ich liebe Pink. Von daher war das mein Jahr. Ich habe es geliebt.
Ja.
Das war toll, muss ich sagen.
Ja, same. Dem kann ich mich echt nur anschließen. Also, ich weiß es nicht. Es ist ja so ein bisschen zwiegespalten gewesen, die Gesellschaft. Das hat man schon gemerkt zu diesem Barbie-Core-Trend. Aber ich fand es cool zu sehen, dass einfach Pink auch wieder so involviert wurde in die Mode. Weil war ja lange Zeit auch irgendwie so eine Farbe, um die sich viele Leute irgendwie gedrückt haben oder viele Leute auch einfach nicht getraut haben. Und ich fand es cool zu sehen, dass Pink dieses Jahr so ein Comeback erlebt hat und Barbie so ein Comeback erlebt hat. Und auch wenn es natürlich argumentierende Leute gibt, die sagen, der Barbie-Film war nur eine 2 Stunden lange Promotion von Mattel.
Diese Leute habe ich nicht gehört.
Ich habe geflissentlich die Ohren zugemacht, wenn sie was gesagt haben. Aber fand ich auch total cool, diesen Trend. Ja, schließe ich mich gerne an.
Ja, das war echt toll. Ich muss auch sagen, dass Trends oft an mir vorbeigehen, traurigerweise.
Ja,
und von daher kann ich gar nicht so viel. Ich erinnere mich an gar nicht so viel mehr, wenn ich ehrlich bin. Aber die nächste Frage war dann auch schon Dinge und Styles, die wir hoffentlich in 2023 zurücklassen.
Da würde mir jetzt spontan, ist es überhaupt noch ein Trend? Low-Rise Jeans? Keine Ahnung. Wenn ja, dann ist das meine Antwort.
Ich glaube, das hatte doch so ein kleines Comeback, gell? Weil ja alles, was so Y2K ist, hat ja jetzt so ein Comeback. Und
ja, genau.
Man muss nicht alles zurückbringen, Leute. Man muss wirklich nicht alles zurückbringen. Manche Dinge können auch einfach in der Vergangenheit bleiben. Wirklich. Können sie.
Ich habe auch so oft irgendwelche Memes dazu gesehen, weil Gen Z ja diese ganzen Y2K-Trends alle zurückgebracht hat. Also die Low-Rise-Jeans, die Schmetterlinge und so.
Ach, die Schmetterlinge.
Da bin ich voll am Start. Ja, die Schmetterlinge, same. Oh mein Gott. Oh, und die Strasssteine. Aber dann gab es so Millennials, wozu ich ja auch gehöre. Ich bin ein Millennial durch und durch, muss ich gestehen. Die dann gesagt haben so, ja, wenn ihr es ernst meint mit diesen Y2K-Trends, dann bringt auch die gezupften Augenbrauen zurück. Mm-mm. Traut ihr euch?
Die tätowierten Augenbrauen, wenn schon, dann schon.
Die tätowierten, viel zu den Augenbrauen. Ja.
Nee, also ich glaube auch, dass das so Sachen sind, die wir gerne zurücklassen können. Ich hatte gerade noch einen anderen Gedankengang, den ich jetzt leider wieder vergessen habe. Seht ihr, das sind so Dinge, die wir dann rausschneiden in der eigentlichen Folge. Aber ja. Ich weiß nicht. Also, was ich auch nicht ganz so toll finde, ich finde es immer ganz schwierig, über so Sachen zu sprechen, weil ich will auch niemandem irgendwie auf die Füße treten und will niemandem so zu nahe treten. Also, weißt du, jeder soll ja machen, was er oder sie machen will. Und für dich ist schön, was für dich schön ist. Also, wenn du dich schön fühlst, dann ist das so. Also, dann habe ich da auch gar nichts dazu zu sagen. Aber was ich persönlich nicht ganz so mag, ist diese Wimpern-Sachen. Wie nennt man das nochmal? Wimpern?
Lifting?
Ja, Lifting. Oder diese Extensions auch. Also, wenn die dann dieses, dieses Filling machen. Und wenn es dann so extrem wird, weißt du, wenn es dann so buschig ist, weil manche übertreiben es halt wirklich. Und wie gesagt, ich will da niemand zu nahe treten. Wenn es dir gefällt, dann ist das ist das Wichtigste. Du musst dich gut fühlen. Ich habe da gar nichts zu sagen. Aber ich persönlich mag das nicht so. Und ich glaube, dass das auch was sein wird, was in ein paar Jahren, worauf man in ein paar Jahren zurückschaut und sich denkt, weiß ich nicht.
Das war ja vor ein paar Jahren schon mal so ein Trend. Also ich kann mich erinnern, dass so 2015, 16, 17 die ganzen YouTube-Lifestyle-Girlies alle solche Wimpern-Extensions hatten und zwischenzeitlich jetzt auch wieder keine hatten. Also das war schon öfter auch ein Trend, das ist jetzt nichts Neues unbedingt. Was ich dieses Jahr cool fand zu sehen, und das können wir ruhig beibehalten, finde ich, dass man eine Wahl hatte, weil das war zum Beispiel früher, als wirklich Y2K war und nicht jetzt so ein Y2K-Revival. Ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnern kannst, aber wenn man in den Laden gegangen ist und wollte einen Jeans kaufen, man hat ja wirklich nichts anderes bekommen als Low-Rise-Jeans. Und das fand ich zum Beispiel jetzt dieses Mal gut, dass man Low-Rise-Jeans tragen konnte, wenn man das möchte. Aber es gab eben auch noch Skinny-Jeans, es gab Wide-Leg-Jeans, es gab Boyfriend-Cut-Jeans. Es gibt ja wirklich alles, die ganze Bandbreite. Mal mehr, mal weniger davon sicherlich, klar. Aber das fand ich zum Beispiel jetzt dieses Mal gut zu sehen, weil dafür hatte ich wirklich ein bisschen Schiss, weil Low-Rise Jeans, das mache ich nicht nochmal, okay? Das könnt ihr vergessen, dann trage ich dir mal gar keine Hosen.
Nee, wäre ich auch nicht dabei. Ja. Okay, was ist die nächste Frage?
Davon würden wir in der Modewelt gerne mehr sehen.
Also ich meine, das ist ja bei uns ganz klar natürlich Nachhaltigkeit, davon würden wir gerne mehr sehen. Und vor allem echte Nachhaltigkeit und nicht Greenwashing, sondern so einen tatsächlichen Umschwung, tatsächliches Umdenken. Das wäre wirklich toll. Und nicht nur, also das ist, glaube ich, das, was mir so am meisten, was mich am allermeisten so umtreibt, wenn ich über Mode nachdenke, ist nicht mal nur die Art und Weise, wie sich Modemarken verhalten, also unethisch, so verhalten sie sich, sondern die Art und Weise, wie wir konsumieren. Also, wenn ich auf Social Media unterwegs bin und dann irgendjemand mal so eine Diskussion anfängt und sagt, hey, das ist doch nicht in Ordnung, wie Marke XY produziert, dass dann sofort super viele andere kommen und sagen, ja, aber es ist ja auch so und so und dies und das und irgendwie die Leute, das ist so normalisiert und wir haben das so verinnerlicht, dass es einfach normal ist, mit Sklavenarbeit zu arbeiten, also mit moderner Sklavenarbeit zu arbeiten und dass man die Umwelt verpestet und so weiter. Das ist so normalisiert, dass die Leute da überhaupt, das stört die gar nicht mehr. Das ist für die das Normalste. Ja. Shein ist für die Leute ein total normaler Einkaufsbummel. Und das schockiert mich und ich hoffe, dass sich das ändert.
Ja, und auch dieses Überkonsumieren, also was du ja auch gerade schon so ein bisschen angesprochen hast, dass einfach das Konsumverhalten wieder ein bisschen mehr hingeht zu einem nachhaltigen Konsumverhalten, weil gerade bei solchen Mode, also ich weiß nicht, ob man das Modehäuser nennen kann oder nicht, aber gerade bei so Modeketten wie Shein oder H&M oder Primark oder anderen, es gibt ja wirklich bei weitem genug Fast-Fashion-Labels, wo die Leute teilweise mit 3, 4, 5 Tüten rausmarschiert kommen. Und das ist einfach ein Konsumverhalten, was natürlich weder für den Geldbeutel besonders nachhaltig ist, noch für die Umwelt, noch für die Menschen, noch für gar keinen. Also das ist ein Konsumverhalten, das dieser Überkonsum, ich finde, ja, ich denke, dass so ein paar Leute in den letzten paar Jahren schon wieder angefangen haben, umzudenken. Also das sieht man, finde ich, auch, ich arbeite ja in einem Stoffgeschäft. Und da sind wirklich sehr viele Leute auch wieder dabei, die jetzt nicht nur so eine Pumphöschen für ein Baby mal nähen, sondern wirklich auch Jacken sich selber nähen und richtig schöne Klamotten. Also wo man einfach sieht, dass der Trend wieder hin zur Slow Fashion geht. Also dass man halt, anstatt sich 5 Blusen zu kaufen, eine selber näht oder eine ganz bewusst aussucht von einem nachhaltigen Label oder solche Geschichten. Und ich denke, dass ja, davon würde ich gerne mehr sehen, noch mehr sehen nächstes
Jahr. Oh, wovon ich aber auch mehr gerne sehen wollen würde, ist einfach Spaß. Also Spaß in der Mode. Ja. Dass Leute Spaß mit Mode auch haben. Also das ist nicht immer nur so, was passt zu was, und dann muss man erstmal in der Vogue nachgucken, wie das ist, so die Styling-Regeln und keine Ahnung. Und dann kommen andere, die dann wieder sagen, oh, der Look ging aber gar nicht und dies und das, sondern dass man einfach ganz frei sich überlegt, hey, was würde mir denn Freude machen? Worin würde ich mich wohlfühlen? Und das dann auch macht. Also das fände ich cool, dass Leute wirklich begreifen, dass Mode eigentlich dafür da ist, Spaß zu haben. Und ich glaube, das fühlen ganz viele Leute aktuell noch nicht. Und ich kann auch verstehen, warum. Und ich hoffe, dass sich das irgendwann nächstes Jahr hoffentlich ändert. Das fände ich richtig cool. Weißt du, wenn wir alle so unsere innere Phoebe entdecken würden? Das fände ich cool.
Ja, Mann, das wäre voll cool. Mhm.
Oh, jetzt kommt aber was richtig Hottes. Skandale oder Probleme?
Hot Take Alert!
Oh, ich habe einiges zur nächsten Frage zu sagen. Skandale, Probleme der Modewelt, die uns 2023 beschäftigt haben. Also. Ich meine, ein Name, der da natürlich...
Setzt euch hin, schneidet euch an, macht euch eine Tasse Kaffee, das kann eine Weile dauern.
Ich meine, ein Name, der, wenn es um Skandale und Probleme in der Modewelt geht, dieses Jahr natürlich ganz hoch im Kurs war Balenciaga. Und wir haben auch ganz viele Fragen zu Balenciaga bekommen. Was ist bei Balenciaga los? Mhm. Was ist unsere Meinung über Balenciaga? Und so weiter und so fort. Das ist wirklich ein ganz schwieriges Thema, Balenciaga. Ich glaube, dass Balenciaga eigentlich alles nur macht für PR. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also guck mal, zum Beispiel vor einem Monat oder so haben sie doch diesen Rock rausgebracht in Form eines... Handtuch, genau, dankeschön. Und wenn das nicht PR war, dann weiß ich auch nicht. Also als ob die sich jetzt wirklich gedacht haben, oh, das ist aber ein cooler neuer Modetrend, machen wir. Und ganz viele von den Sachen, die Balenciaga rausbringt, die sind ganz sicher nicht dafür gemacht, um getragen zu werden, oder die sind nicht ernst gemeint, sagen wir mal so, sondern das ist einfach nur PR. Und ich meine, das ist ja generell in der Unterhaltungsbranche, und dazu zähle ich die Modebranche auch ein bisschen, also alles, was so mit Entertainment und Popkultur so zu tun hat, PR ist alles. Und man sagt ja immer so schön, es gibt keine schlechte PR. Und ich glaube, das ist das Leitmotiv von Balenciaga. Hauptsache, wir sind im Gespräch. Hauptsache, die Leute reden über uns, wie sie über uns reden, ganz egal. Weil, und deshalb ärgert mich das alles auch so, weil sie sich denken, eben, es gibt keine schlechte PR. Wenn wir irgendwas machen und es kommt negativ an, dann sind wir ja trotzdem im Gespräch, auch wenn es negativ ist. Aber nach einer Weile vergessen die Leute das Negative ja wieder. Die vergessen, worum es eigentlich in der Diskussion wirklich ging. Die vergessen den Skandal, aber behalten den Namen im Hinterkopf. Und dadurch denken sie an Balenciaga, aber das Negative, das wird vergessen nach ein paar Wochen. Wir sind so vergesslich, wir Menschen. Und das ist ja genau das, was bei Balenciaga dieses Jahr passiert ist. Sie hatten ja Anfang des Jahres diesen großen Skandal mit diesen Bildern. Ich will nicht näher drauf eingehen, weil es geht um Kinder. Und ja, ihr könnt es gerne googeln, wenn ihr es nicht mehr wisst. Aber ein Riesending. Es wurde.
Echt? War das erst dieses Jahr?
Ich dachte, das war letztes Jahr, aber ich habe es letztens nochmal gesehen. Okay. Und ich glaube, es war Anfang des Jahres. Also sollte es doch Ende letzten Jahres gewesen sein, dann tut es mir sehr leid. Aber ich meine...
Aber es ist auf jeden Fall nicht so lange her.
Gar nicht. Und das war echt schockierend. Und alle haben über Balenciaga gesprochen und geschimpft und haben gesagt, wie können sie? Und bla und bla und bla. Ja, wie viel ist davon übrig geblieben? Nichts. Das ist so schockierend. Ja. Ich finde es so erschreckend, wie vergesslich wir Menschen sind. Und nicht nur Balenciaga. Also, um das vielleicht noch kurz abzuschließen. Ich sag auch bei der nächsten Frage nochmal kurz was über Balenciaga. Aber ich glaube, da geht's wirklich nur um PR. Und ich glaube, dass sie mit der Schiene bisher halt ganz gut gefahren sind. Also jetzt auch mal von dem Skandal Anfang des Jahres abgesehen. Das haben sie ja vorher auch schon so gemacht. Und sie haben sich ja auch die passenden Leute als Brand Ambassadors ausgesucht. Ich meine, wer war der Brand Ambassador die letzten Jahre? Kim Kardashian. Also von daher, sie haben sich ja die passenden Leute ausgesucht, die irgendwie, die so, ich will nicht sagen skandalös sind, aber die jetzt irgendwie...
Ja, die halt irgendwie in dieses Image reinpassen.
Ja, genau. Und ich,
die halt irgendwie so für Reibung sorgen, ne?
Ja, genau. Und ich glaube, dass sie damit halt gut fahren, und ich glaube auch nicht, dass sie das ändern werden in der nahen Zukunft. Ich finde es schade, weil Balenciaga mal eine richtig coole Brand war. Aber gut. Aber Es gab ja nicht nur Balenciaga. Eine der Sachen, die mich extrem aufgeregt hat, ich glaube, Magda kann es schon gar nicht mehr hören. Es tut mir sehr leid. Ich werde es jetzt noch einmal erwähnen und dann gebe ich mir Mühe, diesen Namen nicht mehr im Podcast zu nennen. Es tut mir so leid. Aber es war ja die Met Gala dieses Jahr und das Motto war ja Karl Lagerfeld. Und, ja. Oh mein Gott, warte, jetzt muss ich kurz überlegen, ob ich noch was zur Met Gala sage. Weil da habe ich mich auch sehr aufgeregt. Okay, warte, Leute, doch, ich tu's. Ich
sag auch kurz was von Met Gala. Sagen. Also,
genau, weil einerseits, sie war ultra langweilig. Leute, was war los mit euch? Also wirklich Designer der Welt, was war los mit euch? Es gab vielleicht 2 coole Looks und es war's. Es ist so schade, weil ich verstehe, dass die Leute halt dieses Schwarz-Weiß-Ding genommen haben. Weil klar, das ist so Karl Lagerfeld, das ist Chanel und so weiter. Aber ihr hättet euch ruhig ein bisschen mehr trauen können, weil Karl Lagerfeld war auch nicht nur schwarz und weiß, okay? Und Karl Lagerfeld war übrigens, ich weiß nicht, ob die Leute es vergessen haben, aber war übrigens auch nicht nur Chanel. Nur mal so am Rande. Ja. Aber okay, sei es
drum. Es gab viel zu wenig Fenty-inspirierte Looks auf dem roten Teppich, fand ich. Ich fand Karl Lagerfelds Zeit bei Fenty, für die er designt hat, das waren so coole Looks, die da dabei waren. Entschuldigung, wo waren die denn bitte alle?
Es gab nichts. Es gab nur Chanel und Schwarz und Weiß. Sehr schade. Aber sei es drum. Aber was ich auch krass fand, dass Karl Lagerfeld, als dann die Met Gala war, auf Social Media plötzlich sehr extrem kritisiert wurde und sehr hart ins Gericht mit ihm gegangen wurde. Und versteht mich nicht falsch, ich meine, Karl Lagerfeld war ja so mein Designer immer. Und ich bin sehr wohl informiert über all die problematischen Dinge, die er in seinem Leben gesagt und getan hat. Also ich bin die erste Person, mit der man darüber reden kann und auch die erste Person, die ihn kritisiert, weil ich finde es ganz schlimm, wenn man Leute idealisiert und dann vergisst, dass sie ja auch nur Menschen sind und eben auch schlechte Dinge sagen und tun. Also man muss das schon auch wahrnehmen und darüber reden. Aber ich irgendwie fand ich es halt so, schau mal. Er hat ja für Chanel gearbeitet, wie wir wissen. Das ist ja auch das, was die meisten Leute über ihn wissen. Ja. Und das Modehaus Chanel ist unfassbar beliebt. Und ich denke mir so, Chanel, Coco Chanel, die wirklich tatsächlich für Nazis gearbeitet hat, die ist in Ordnung? Die akzeptieren wir?
Ja, das vergessen die Leute ja auch ganz schnell wieder.
Ja, das vergessen wir. Also Coco Chanel absolut akzeptiert. Aber Karl Lagerfeld, der wird dann, also ich glaube, mein Problem ist nicht, dass die Leute ihn kritisiert haben, weil, tut mir leid, aber wenn man gewisse Dinge sagt und tut, dann muss man auch erwarten, dass Leute darauf reagieren. Mhm. Aber manche Kritik fand ich auch ein bisschen übertrieben, wenn ich ehrlich bin, manche nicht, manche fand ich bisschen übertrieben. Aber ich finde es halt krass, eben gerade im Vergleich zu anderen Designern, die sich gefühlt alles erlauben können, alles eben, wie Coco Chanel zum Beispiel. Und es ist kein Problem. Und da kommen wir nicht.
Ich fand es vor allen Dingen witzig, dass die Leute so kritisiert haben, an Aussagen rumkritisiert haben, die er vor Jahren getätigt hat, was die Aussagen nicht okay macht. Das will ich hier gar nicht sagen, dass es okay war, das zu sagen, was er teilweise von sich gelassen hat. Aber ich fand es so witzig, dass sie sich daran auf einmal alle erinnern konnten.
Ja, ja, ja.
Aber keiner sich an einen einzigen guten Runway-Look erinnern konnte von ihm. Wo kam das denn auf einmal
her? Ja, aber vor allem.
Also auf einmal waren alle Karl Lagerfeld-Experten, aber halt nur, was seine ganzen blöden Zitate angeht, die er
macht. Ja, das ist so herrlich. Aber.
Also alle so, oh mein Gott, die Met Gala-Looks waren so gut, bla bla. Wo waren die gut?
Ja, die waren absolut lahm.
Zeig's mir.
Aber, ja. Weil du auch gerade das gesagt hast mit den Zitaten. Wie gesagt, ich will es nicht gut reden, aber eine Sache, die ich vielleicht kurz ein bisschen noch nicht klarstellen will, aber irgendwie vielleicht ein bisschen noch mal im anderen Licht betrachten möchte, weil er ja sehr hart dafür kritisiert wurde, dass er Fatshaming sein Leben lang gemacht hat. Und ja, hat er, also dagegen will ich gar nicht sagen, hat er gemacht und das ist eine berechtigte Kritik. Aber was ich da vielleicht kurz ein bisschen nochmal ins Gedächtnis rufen will, Karl Lagerfeld hatte ja selber Gewichtsprobleme sehr lange und dann hat er irgendwann angefangen abzunehmen. Und ich habe wirklich jedes Interview auf dieser Erde mit ihm gesehen. Ich habe jedes Buch gelesen, das über ihn geschrieben wurde. Es gibt auch ein Buch von ihm mit seinem Koch, in dem alle seine Rezepte drin sind, mit denen er dünn bleibt, weil es war ihm sehr wichtig, dass er, ich glaube, in was 46 oder 48 bei Dior reinpasst. Und das war so sein Ding. Und auch dieses Rezeptbuch besitze ich. Also ich besitze wirklich alles. Und ich bin mir ziemlich sicher, weil ich all diese Dinge gelesen und gehört habe und ja auch selber als Teenager magersüchtig war. Und ich bin mir sehr sicher, dass er kein normales Essverhalten hatte, keine normale Beziehung zum Essen hatte. Und ich glaube, dass auch ganz, also dass viele dieser Dinge, die er gesagt hat über dickere Menschen, dass das auch daher kommt. Da bin ich mir ganz sicher, weil ich ein Teenager war, als ich mich in ihn verliebt habe und in dieser Zeit hatte ich meine Essproblematik. Und ganz viele Dinge, die er gesagt hat, haben mit mir resoniert. Also ganz viele Dinge, die er gesagt hat, waren auch Dinge, die ich gedacht habe, als ich krank war. Und das erinnert mich ganz stark an diese Gedankengänge, die man halt hat, wenn man eine Essstörung hat. Und ich glaube, dass daher irgendwie so der Wind weht. Was seine Aussagen nicht in Ordnung macht. Ich will das nicht entschuldigen.
Nee, auf gar keinen Fall.
Ja. Aber ich wollte nur so ein bisschen Kontext geben.
Ich finde es halt... Genau, also das war mir, also weiß ich nicht, das ist mir auch nochmal richtig klar geworden, als jetzt die Met Gala zum Beispiel mit Thema Karl Lagerfeld war und so weiter und so fort, weil ich auch immer die ganze Zeit dachte, oh mein Gott, Karl Lagerfeld, weil es war nie mein Lieblingsdesigner, ich weiß, es ist dein absoluter Lieblingsdesigner, ich konnte mit Karl Lagerfeld noch nie so wirklich viel anfangen, bis diese Met Gala war, das war wirklich das einzig Gute an dieser Met Gala, glaube ich, dass ich nochmal Karl Lagerfeld auf einer ganz anderen Ebene verstanden habe. Weil als jemand, der sich selbst sehr lange Jahre genau diese Sachen selber gesagt hat, die Karl Lagerfeld über Artikel gesagt hat, bin ich mir sicher, dass auch er sich selbst diese Sachen immer wieder gesagt hat und deswegen auch irgendwann laut ausgesprochen hat. Und das zu verstehen war so irgendwie auch so heilend, weißt du, wie ich meine? Mhm. Also ist immer noch nicht mein Lieblingsdesigner. Ich kann anerkennen, dass er ein sehr guter Designer war, dass er sehr, sehr viele gute Looks kreiert hat, nicht nur für Chanel und auch nicht nur in Schwarz-Weiß. hint, hint. Aber war auch irgendwie so, also war sehr heilend, muss ich wirklich sagen, diese Psychologie dahinter noch mal ein bisschen mehr zu verstehen und da dahinter zu steigen, was da eigentlich dahinter gesteckt hat bei ihm.
Ja, und eben. Also ich finde es ganz wichtig, auch den Kontext ein bisschen zu verstehen. Wie gesagt, das entschuldigt es nicht, aber ich glaube, es ist wichtig. Und bleiben wir noch kurz bei der Met Gala, weil ich ja gerade gesagt habe, ich finde es krass, wie mit ihm ins Gericht gegangen wurde und im Vergleich dazu mit anderen Designern überhaupt nicht. Und einen Designer habe ich genau dort wieder gesehen, denn kurz davor, als das Motto raus war und so weiter, hat ja die Vogue so eine Fotostrecke gemacht von Designern. Also sie haben sich 5 Designer oder waren es 10? Ich will gerade nichts falsch sagen. Es war auf jeden Fall eine Handvoll. Es waren 10. Also es waren ganz, ganz, ganz wenige.
Waren einige, ja.
Und also wirklich ein sehr kleiner Kreis, der da ausgewählt wurde, okay? Und die sollten Looks zeigen, inspiriert von Karl Lagerfeld. Und einer dieser Handvoll Designer war John Galliano. Und wenn ihr diesen Podcast hört, wisst ihr, ich hasse diesen Mann aus der Tiefe meines Herzens. Und der ist sowas von rehabilitiert. Kein Mensch sagt irgendwas Schlechtes über John Galliano. Ich meine, wie gesagt, eine Handvoll Designer wurde ausgewählt und er war dabei. Und es gibt so viele tolle Designer auf dieser Welt, die man hätte nehmen können. Es gibt keine Notwendigkeit dafür, John Galliano zu nehmen. Keine, wirklich keine. Und ich finde es auch immer ganz krass, wenn ich bei so Fashion-Girlies die TikToks oder so sehe und die reden über Mode und Designer, die sie toll finden. John Galliano ist immer dabei. Und ich verstehe es, weil er ein begnadeter Designer ist. Aber warum finden wir die Aussagen von Karl Lagerfeld so schlimm und nicht die von John Galliano? Was ist da? Hat mich richtig aufgeregt. Ich meine, das, wie gesagt, ist jetzt schon einige Monate her, aber das war für mich ein Riesending. Und ein Ding, was erst ein paar Wochen her ist, ich glaube, darüber haben wir beide noch gar nicht geredet, Alexander Wang. Oh mein Gott! Und mich wundert gerade, dass ich noch nicht mit dir schon mal geredet habe, weil normalerweise, wenn ich so Sachen sehe, mache ich mag da immer eine 30-minütige Sprachnachricht und reg mich auf. Aber Alexander Wang, für die es vergessen haben, der war auch mal Chefdesigner bei Balenciaga für ein paar Jahre. Und danach hat er so seine eigene Modemarke gehabt und die war auch sehr erfolgreich, also wirklich sehr erfolgreich. Und dann kam, keine Ahnung wann, vor 2 Jahren oder so, 3 Jahren, ich weiß nicht, ich habe mein Zeitgefühl verloren, vor ein paar Jahren auf jeden Fall, haben dann einige Menschen sich öffentlich über ihn geäußert und haben gesagt, dass er, wie soll man das sagen, sich ihnen ungewollt genähert hat und einige Dinge gemacht hat, die sie nicht wollten. Und es waren wirklich mehrere Leute, die das gesagt haben und dass er teilweise Leute auch unter Drogen gesetzt hat, um sich ihnen dann zu nähern. Also wirklich richtig üble Sachen. Darüber wurde berichtet, dann hat er sich auch erstmal zurückgezogen, hat aber sehr lange gesagt, das stimmt nicht. Also sehr, sehr, sehr lange hat er gesagt, das stimmt nicht. Und immer wieder öffentlich gesagt, das sind Lügen, das sind Lügen. Und dann irgendwann, ich glaube nach einem Jahr oder so, hat er öffentlich auf Instagram gesagt, ja, okay, stimmt doch, sorry. Also, ah. Oh.
Okay, Glaubwürdigkeit an die Wand gefahren, würde ich sagen.
Ja, grauenhaft. Und dann war er erstmal weg vom Fenster, aber anscheinend nur hier, also anscheinend nur in Europa und in Amerika. Im Rest der Welt war er anscheinend weiterhin sehr erfolgreich. Und vor einem Monat oder so hat er dann einer Modezeitschrift ein Interview gegeben. Und dieses, ich glaube, der einzige Mensch, bei dem ich mich normalerweise so aufrege, ist John Galliano. Wow, wirklich wow, was er da von sich gegeben hat. Er hat ernsthaft gesagt, er ist jetzt wieder bereit, sich in der westlichen Welt wieder aufzubauen und in Amerika wieder aufzubauen. Und so nach dem Motto, er hat uns jetzt allen vergeben, er ist jetzt bereit, zurückzukommen.
Ach, wow.
Und er hat jetzt viel Zeit für sich. Also er war viel alleine in seinem Haus und hat gekocht und meditiert und was auch immer, keine Ahnung. Und hat jetzt verstanden, dass sein Verhalten nicht richtig war. Aber Magda, so ist es halt im Leben. Okay. Das sagt er im Interview. Er sagt, so ist es halt im Leben. Es gibt Höhen und Tiefen. Und das war jetzt halt eine Höhe. Das war jetzt halt eine Tiefe.
Eine Tiefe.
Und so ist halt das Leben. Und ich denke mir so, ach so, das heißt, die Höhe war, als du so famous warst, als du so bekannt und beliebt warst, dass du Leute unter Drogen setzen und missbrauchen konntest. Das war also deine Höhe. Und deine Tiefe war dann also, als Leute das nicht mehr mitgemacht haben und das öffentlich gemacht haben. Also, da war halt wirklich null Selbstreflexion oder irgendwas, da war nichts. Es war einfach wirklich nur so ein armes Ich. Armes Ich! Aber Leute, ich habe mich verändert, ich habe mich gebessert. Also, ich bin wieder ready, euch meine Sachen zu verkaufen. Und ich denke mir so, boah, die Modewelt ist so abgefuckt.
Super,
ich bin so wütend.
Ja.
Weil natürlich wird er mit offenen Armen zurückempfangen. Natürlich! Ich bin so wütend.
Ja. Weil die Menschen einfach so schnell solche Sachen vergessen.
Ja. Und ich glaube,
das haben wir auch schon ein paar Mal uns so privat drüber unterhalten, Pauline und ich, wir sind beide nicht die größten Fans der Cancel Culture, beide nicht, weil es einfach zu oft viel zu schnell passiert. Aber bei solchen Sachen denke ich mir so oft, wo ist die Cancel Culture jetzt?
Die Cancel Culture existiert nicht, sie existiert nicht, das ist wirklich eine Erfindung.
Nee.
Und ich meine, ich bin auch froh, dass sie nicht existiert, weil ich finde, es muss in einer Gesellschaft auch Raum geben, Fehler zu machen und daran zu wachsen und sich zu verändern. Das wäre ja schlimm, wenn jeder, der mal irgendwas falsch gemacht hat.
Ja, man wächst daran, aber das hat er ja nicht getan.
Nein!
Also, wenn ich so seine Aussagen mir angucke, dann...
Und das ist doch auch das, warum ich immer auf John Galliano so rumhacke. Weil er bis heute nicht verstanden hat. Er hat sich einmal so halbgar entschuldigt und das war's. Und danach in Interviews ist er auch immer so, ich bin kein Antisemit, wirklich nicht, glaub mir. Und ich denke mir so, ja, aber trotzdem sagst du ja in denselben Interviews immer wieder, ich armer, ich wurde gecancelt von der Modewelt, ich wurde im Stich gelassen. Ja, was? Was ist mit all den Leuten, die du verletzt hast mit deinen Worten und Taten? Was ist mit denen? Und so ist es halt auch bei Alexander Wang. Es ist einfach nur ein einziges Selbstmitleidsinterview. Und so null, er versteht
nicht,
was Problem ist.
Wie kommt es, dass erfolgreiche Männer immer das denken, sie haben das Recht, selbst ihren Ruf wieder aufzubauen. Das ist auch genau das gleiche wie mit Justin Timberlake damals, als es die ganze Zeit war mit Britney damals und er 6 Jahre später in einem Interview gefragt wurde, soweit ich weiß, war es sehr viel länger, nachdem sie Schluss gemacht hatten, gefragt wurde, ob er dann jetzt mit Britney geschlafen hat oder nicht. Und er nicht nur zugegeben hat, dass sie oder gesagt hat, dass sie miteinander geschlafen haben, sondern es auch noch gefeiert hat, dass er weiß ich nicht, was er genau gefeiert hat, aber er hat es ja total gefeiert, das zugeben zu können,
so
bla bla bla. Und jetzt, wo er so in Kanonenfeuer steht, dass er Britney praktisch gezwungen hat, ein Kind abzutreiben, kommt er mit Aussagen um die Ecke wie, ach naja, die alten Kamellen, das kann man doch mal wirklich jetzt ad acta legen. Nein, Mr. Timberlake, kann man nicht. Okay.
Entschuldigung, er hat sie betrogen, sie hat nichts dazu gesagt, sie hat mit einem Typen geknutscht und er hat Cry Me a River geschrieben, okay?
Ja.
Oh, Männer. Nein, Männer. Uh-huh. Ist euch übrigens aufgefallen, dass all die problematischen Themen für uns dieses Jahr nur mit Männern zu tun haben?
Ich wollte gerade sagen, irgendwie ist das so der große, große gemeinsame Nenner aktuell.
Ja. Aber vielleicht kommen wir auch zur nächsten Frage. Und das war...
Lassen wir mal so stehen.
Unsere nächste Frage ist nämlich unsere Vorhersagen für die Modewelt 2024. Und da gehe ich auch wieder kurz zu Balenciaga, weil Eine meiner Vorhersagen ist, dass Balenciaga einen neuen Chefdesigner bekommt. Ich glaube, dass die Schiene, die sie jetzt gerade fahren, nicht ewig gut gehen wird. Und ich glaube, nächstes Jahr ist es soweit. Bin ich mir ziemlich sicher. Eine andere Vorhersage ist, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass große Modemarken, ich weiß nicht welche, aber ich glaube mehrere, nachhaltige Linien launchen werden oder ausbauen werden, wenn sie schon welche haben. Und sich dann als die Retter der Welt darstellen werden. Und meine Vorhersage für 2025 ist, dass wir da erfahren werden, dass es nur Greenwashing war.
Das ist alles nur.
Ich bin mir ziemlich sicher.
Alles nur Farce.
Ich glaube auch, dass Kylie Jenners Modemarke verschwinden wird nächstes Jahr. Und ich glaube, sie wird nicht nur verschwinden, sondern ich glaube, sie werden dann so tun, als hat sie nie existiert, als hätte sie nie existiert. Und wir werden nie wieder darüber reden. Ich hoffe und wünsche, weil das habe ich schon bei ein paar Leuten gehört und ich hoffe, es ist wahr, dass Leo-Muster wieder so richtig trendy sein wird. Und oh mein Gott.
Wann war Leo-Muster jemals nicht trendy? Entschuldigung.
Ja, das denke ich. Jedes Mal, wenn gesagt wird, es ist trendy, denke ich so, ja, aber es war doch nie nicht trendy.
Aber wann war es denn jemals weg?
Aber es gibt ja immer so Phasen, wo gesagt wird, es ist gerade voll in und ja. Oh mein Gott, ich bin da für Leo. Ich bin immer da.
Ja, immer da.
Aber ich habe auch noch eine Vorhersage und ich bin so, oh mein Gott, wenn das eintreten wird, nenn mich Orakel. Ich könnte mir vorstellen, dass irgend so ein ganz spezieller Trend kommen wird. So ein Marine-Look oder irgendwas aus dem Sport. So Golfcore, Tenniscore, irgendwie sowas. Weil wir hatten ja dieses Jahr diese Old Money-Ästhetik. Und ich glaube, dass das ein bisschen bleiben wird, aber halt sich verändern wird und erweitert werden wird. Und gerade so Sportarten, die halt auch eher... Ja, ich meine Golf, Tennis, you know. Das wird ja ganz gut dazu passen.
Old Money Things.
Ja, also ich könnte mir das gut vorstellen, dass dann so, ja, dass sowas in sein wird. Aber wer weiß, was sind deine Vorhersagen fürs nächste Jahr?
Ich denke, dass wir schon von großen Marken dieses Greenwashing vermehrt sehen werden, was du auch gerade schon gesagt hast. Ich glaube aber auch, dass in 2024 noch einige neue Modelabels vielleicht auf den Markt kommen werden. So Independent-Labels gibt es ja jetzt schon super viele, die auf nachhaltige Mode setzen. Und vor allen Dingen auch, also es klingt immer so blöd, wenn man das sagt, aber es gibt ja so, ich meine, ich war ja auf einer Waldorfschule, okay, und es gibt diese Waldorf-nachhaltige Ästhetik und es gibt modische nachhaltige Ästhetik. Und ich glaube, dass wir da mehr Modelabels sehen werden, die vielleicht jetzt nicht so Mikrotrends oder Makrotrends aufgreifen werden, sondern generell so übergeordnete Trends schon auch aufgreifen werden und da nachhaltige Mode machen werden aus nachhaltigen Materialien. Ich glaube, das werden wir vermehrt sehen in 2024, dass vermehrt auch auf nachhaltige Materialien gesetzt wird und nicht nur eben immer Biobaumwolle oder solche Geschichten, was wir schon die ganze Zeit gesehen haben, sondern ich glaube, ich bin ja immer... Ich weiß nicht, zu wie vielen Mal ihr jetzt dieses Wort aus meinem Mund hört. Ein großer Vertreter von Modal und Tänzen und solche Geschichten. Ich glaube, das werden wir vermehrt sehen in 2024. Ja. Also ich glaube, Greenwashing bleibt an der Tagesordnung. Aber ich glaube, es gibt, wie bei Asterix und Obelix, wie heißt es da immer? Ein kleines, unbesiegbares Dorf. Bla, bla, bla. Ich glaube, so solche kleine, unbesiegbare Modelabels werden wir vermehrt sehen in 2024.
Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Okay, was ist unsere nächste Frage?
Die nächste Frage ist, wer sind unsere Lieblingsdesigner?
Okay, wer ist dein Lieblingsdesigner?
Ich meine, mein Lieblingsdesigner, ich habe seit ein paar Wochen... Ich habe immer so wechselnd, okay, bei mir wechselt es immer hin und her. Ich habe jetzt nicht wie Pauline, bei der würde, glaube ich, nachts um drei, wenn du sie wecken würdest, würde, glaube ich, die Antwort kommen. Karl Lagerfeld! bei mir wechselt es immer so ein bisschen und seit ein paar Wochen bin ich besessen von Lirika Matoschi. Das ist kein neuer Name in meinem Universum, weil, wenn ihr das nicht mitbekommen habt, sie hat vor ein paar Jahren mal dieses Strawberry Dress, was man überall auf Pinterest gesehen hat. Das ist von Lirika Matoschi. Und sie macht so coole Mode, die so verspielt ist, aber irgendwie auch cool und irgendwie auch so ein bisschen gothic, aber irgendwie, ach, ich kann das gar nicht beschreiben, aber das ist so, die macht so coole Sachen und sie macht viel mit per Hand, also die ganzen Strickpullover, die man von ihr sieht, sind alle handgestrickt. Die ganzen Applikationen, die auf ihren Pullis zum Beispiel drauf stehen, sie hat zum Beispiel einen Pulli, steht drauf, I'm so pretty when I cry, in so einem Strick, Optik, also so eine gestrickte Schnur oder Gehegelschnur, das wird alles per Hand appliziert. Ach, ich schwöre, Lerika mit Hoshi, müsste ich unbedingt mal anschauen. Cool. Wenn ihr es nicht kennt. Ja. Ja.
Okay, was ist unsere nächste Frage? Wenn wir uns ein teures Designerstück kaufen könnten, welches wäre das?
Da muss ich immer an Frau Lau denken. Weißt du noch, das war unsere Kostümdesignlehrerin in der Modeschule. Und Frau Lau hat immer gesagt, wenn man sich ein Designerstück kauft oder kaufen möchte, dann sollte es diese klassische Chanel-Tasche sein, weil die über die Zeit noch nie an Wert verloren hat, sondern ja, im Gegenteil immer Wert gestiegen ist. Ja. Ja.
Das war dein Teil?
Nee. Das wäre jetzt mein nächster Satz gewesen. Ich weiß nicht, was mein Teil wäre, weil ich bin, muss man dazu sagen, ich bin nicht so besessen von Designerteilen. Ich mache mir da eigentlich gar nichts draus, wenn ich ehrlich bin. Ich gehe da meistens mehr nach der Optik. Und da muss ich auch sagen, kenne ich mich aktuell zu wenig aus auf dem Markt, wenn ich ehrlich bin. Also ich gucke mir schon große Runway-Shows auch an und so hinterher, so die Bilder, aber ich hätte jetzt kein eines Teil, was mir besonders ins Auge gesprungen ist, wo ich sagen würde, das muss ich unbedingt haben oder ich sterbe. So, weiß ich nicht.
Ja.
Ich glaube, oh, ich weiß nicht, es ist eigentlich nicht mein Stil, aber ich glaube, so ein richtig geiler alter Burberry-Coat.
Ja, okay.
Ja. Oder Vintage-Schmuck. Ich weiß, Vintage-Schmuck ist so eine Geschichte, da habe ich ja auch schon selber schwierige Erfahrungen mitgemacht. Aber ich finde, Vintage-Schmuck hat einfach sowas. Das moderne Schmuckstücke haben das nicht, okay? So Vintage-Designer-Schmuckstücke, so von Bottega, irgendwelche Ketten oder sowas. Oh, ich schwöre, dafür würde ich wirklich sterben. Die finde ich wirklich schön.
Ja. Ja.
Ja. Was wäre dein teures Designerstück, wenn du dir eins kaufen könntest?
Ja, ohne Frage eine Lady Dior. Und ich werde mir auch irgendwann eine kaufen, ich weiß es. Also eine Lady Dior, es gibt, also nicht diese Standards, die einfach nur so aus Leder sind, so einfarbig, die meine ich nicht. Aber es gibt ja manchmal so Lady Diors, die so richtig bestickt sind. Ja. Es gibt so schöne Lady Diors. Also eine davon, auf jeden Fall. Irgendwann wird sie mein sein, bin ich mir sehr sicher. Also das ist echt sowas, wo ich denke, dass ohne das kann ich nicht weiterleben. Also ich könnte mir keine Zukunft vorstellen, in der ich keine Lady Dior besitze.
Ja. Nee, siehst du, sowas habe ich zum Beispiel gar nicht, da ich mir jetzt denke, so irgendwann, spätestens mit 60 zur Rente, gönne ich mir, keine Ahnung, eine Birkin oder sowas. Ja, Birkins sind cool.
Nein.
Aber
das unterstützen wir gar nicht. Die benutzen auch Krokodilleder. Wir sind nicht dabei.
Ja. Wenn wir bei Taschen sind, ich finde die Bamboo-Handlebags von Gucci sehen sehr, sehr cool aus. Das ist ja auch so ein bisschen so, weiß ich nicht, so 70er-Jahre-Hippies. Ich habe jetzt nicht so einen Teil, wo ich sagen würde, das muss ich besitzen, sonst kann ich nicht in Frieden sterben.
Aber ist doch gut so, weil eigentlich ist es ja nur dummer Materialismus. Also, ja, schau mich an. Zutiefst materialistisch. Von daher ist doch gut, wenn man das nicht hat. Aber irgendwann kaufe ich mir auch eine Gucci Jackie. Irgendwann.
Ich glaube, ich würde mir, glaube ich, eher noch irgendwelche Filmkostüme kaufen, so als Sammlerstück oder sowas. Das wäre eher sowas, wo ich dahinter kommen würde. Ja.
Nee.
Also, wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, keine Ahnung, also, ja, Designerstücke schön und gut, aber stell dir vor, du hättest die Möglichkeit und das Geld, keine Ahnung, zum Beispiel diese roten Slipper aus Zauberer von Oz zu kaufen.
Ja, das juckt mich gar nicht. Ah.
Da juckt es mich. Ist jetzt nicht, ich meine, gut, dann hat man schon mal die Möglichkeit, von daher ist jetzt auch nicht so, dass ich dann sagen würde, ich muss das kaufen, sonst kann ich nicht in Frieden sterben, aber das wäre schon eher was, wo ich dann, wenn ich das Geld hätte, angenommen, ich bin schon verheiratet, aber angenommen, ich hätte einen Millionär geheiratet. und hätte alles Geld der Welt zur Verfügung, mit dem ich machen könnte, was ich wollte, dann würde ich mir, glaube ich, so Filmkostüme und Filmrequisiten kaufen. Einfach nur, weil, warum nicht?
Ja, ich meine, jedem Tierchen sein Pläsierchen. Und wenn das die Freude machen würde, warum nicht?
Ach, würde es. Oder, oh mein Gott, stell dir vor, man könnte solche, als wir noch in der Hutausstellung waren, weißt du noch, dieser Rosshaarhut?
Ja, 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 sowas würde ich auch kaufen. Oh,
sowas würde ich auch kaufen. Der sah so cool aus, Leute. Der lässt mich immer noch nicht los. Ich habe gerade vor ein paar Nächten, oder ist noch, was heißt vor ein paar Nächten, aber es ist noch nicht so lange her, habe ich schon wieder von diesem Rosshaarhut geträumt.
Ja, der war toll.
Der verfolgt mich in meinen Träumen.
Der war echt, hat mir auch gut gefallen. Alright, was ist unsere
nächste Frage? Dann würde ich sagen, kommen wir mal zur nächsten Frage, genau. Wie sind wir auf die Idee gekommen, etwas mit Mode zu machen?
Ja, Magda, wie bist du auf die Idee gekommen?
Ich bin auf die Idee gekommen, weil ich eigentlich was mit Maskendesign machen wollte. Und um Maskendesign zu studieren, muss man in Deutschland eine Friseurlehre ablegen, was natürlich auch Sinn macht. Also an alle Maskenbildner da draußen, Kudos, dass ihr es durchgehalten habt. Und es hat aber nicht funktioniert, weil ich eine Blondierungsallergie entwickelt habe und deswegen meine Lehre nicht fertig machen konnte. Und das nächstbeste war Mode. In dem Fall für mich. Und das muss man auch dazu sagen, ich bin auf die Idee gekommen, etwas mit Mode zu machen an der Schule, an der wir waren, weil man dort eben keine Mappe abgeben musste. Und das hat mir sehr in die Karten gespielt, weil ich nicht zeichnen konnte vorher. Und bei dir so?
Also bei mir war es, ich wollte immer Geschichte studieren, das war immer mein Traum. Und es war auch immer sehr klar, dass ich mal Geschichte studieren würde. Und dann, also ich habe vorhin auch schon gesagt, so als Teenie habe ich mich langsam für Karl Lagerfeld interessiert, aber der Funk, also dieser richtige Funke ist noch nicht übergesprungen. Und das war dann wirklich erst so ein Jahr vom Abi, glaube ich. Oder zwei Jahre vom Abi, so anderthalb Jahre vom Abi, irgendwie sowas. Weil vorher hatte ich mit Mode nichts am Hut, das hat mich, ich weiß auch nicht, ich glaube, ich sah auch richtig nicht so stylisch aus damals, sagen wir es mal so. Aber dann plötzlich habe ich mal eine Doku, also so eine richtige Doku über Karl Lagerfeld gesehen. Und es war wirklich, als ob ich in diesem Moment, also ich wusste einfach, dass es ist. Ich wusste es. Also da war nicht so ein, oh, das würde ich vielleicht gerne oder mal schauen. Ich wusste es. In der Sekunde, ich wusste, Mode ist es, ich muss für Karl Lagerfeld arbeiten. Und dann habe ich trotzdem erst Geschichte angefangen zu studieren, hat nicht so toll funktioniert. Ich bin nicht so der Studiermensch. Und dann habe ich mit der Modeschule angefangen. Nee, und ja, das hat dann besser zu mir gepasst. Ich habe nicht für Karl Lagerfeld gearbeitet, aber ich habe trotzdem es nicht bereut. Sagen wir mal so. Wer ist unser, also nur kurz so zur Gliederung. Wir machen das zwar heute alles ungeschnitten und wir haben uns auch nicht auf die Fragen vorbereitet. Also wir haben sie echt erst vor 10 Minuten oder was aufgeschrieben, also von Instagram aufgeschrieben und beantworten sie gerade. Also sowas haben wir echt noch nie gemacht, aber ein bisschen Struktur muss sein. Deshalb habe ich die Fragen unterteilt in Modewelt, Podcast und Popkultur. Das war jetzt gerade der Punkt Modewelt. Jetzt kommen wir zum Modewelt, Punkt Podcast. Check. Wer ist unser Traum-Interview-Partner oder Partnerin? Also ich glaube, für mich wäre es Caro Dauer. Ich finde die ziemlich cool. Und ich glaube, ich würde sie gern mal so in echt erleben, mich mit ihr unterhalten und auch von ihr, also aus ihrer Sicht einfach ganz viel über die Modewelt erfahren, weil sie hat ja unglaubliche Insights und ja, ich glaube, das würde mich sehr interessieren. Und die Chefredakteurin der Vogue, Kerstin Weng. Das wäre eine meiner Traum-Interview-Partnerinnen, weil wir ja mal eine Folge gemacht haben über die Vogue. Und ich muss ehrlich sagen, mir war klar, dass die Vogue wichtig ist in der Modewelt. Und mir war auch klar, dass es die Vogue schon lange gibt und dass sie wahrscheinlich eine sehr interessante Geschichte hat. Aber vielmehr, also ich habe mir darüber gar nicht so große Gedanken gemacht vor der Recherche. Und nach der Recherche, ich war hin und weg. Also ich war so fasziniert von diesem Magazin, von seiner Geschichte. Und ja, ich würde unglaublich gerne mehr darüber erfahren von jemand, der dabei ist und der auch uns mehr Insights verraten kann. Also das würde mich sehr interessieren.
Unsere Hoffnung war so ein bisschen, dass wenn wir die Folge über die Vogue machen, dann posten wir natürlich auf Instagram immer und dann haben wir auch immer fein die Vogue verlinkt und unsere Hoffnung war so ein bisschen, dass die dadurch auch uns aufmerksam werden und dadurch ein Interview mit uns machen möchten, aber das ist leider nicht passiert.
Ja, weil wir haben ja auch schon unzählige E-Mails rausgeschickt, aber es ist bisher leider ohne Erfolg gewesen. Ja. Aber wer weiß, was ich ist, kann noch werden. Wer wäre denn so dein Lieblingsinterviewpartner?
Ja, tatsächlich auch. Also entweder Caro Dauer, hätte ich jetzt gesagt, also irgendwer, der so ein, in der Modeindustrie oder in der Modebranche tätig ist, aber nicht unbedingt als Modeschaffender, sondern der nochmal einen anderen Blick von außen vielleicht auch drauf hat. Und vielleicht auch, weil ich glaube, das unterschätzt man auch oft in der Modewelt, wie wichtig Influencer und Blogger für die Modewelt sind. Also klar, natürlich letztendlich die Designer entwerfen die Looks und sowas, aber ich habe schon manchmal das Gefühl, dass so Mode-Influencer und Blogger und sowas schon auch größere Strippenzieher sind, als man es manchmal von außen sieht. Und es würde mich einfach unheimlich interessieren, da nochmal einen größeren Insight irgendwie zu haben in diese ganze Traumwelt, kann man ja schon fast sagen. Es ist ja für jemanden, der nicht da drin ist, total abstrus irgendwie und total nicht so greifbar irgendwie, finde ich, dass man in der Modewelt arbeitet, ohne Mode zu machen. Also diese Leute arbeiten ja nicht für Modehäuser, für Modemagazine, sondern die sind ja wirklich, die arbeiten in der Modewelt als sie selbst. Das ist ihre Rolle in der Modewelt. Und das finde ich unheimlich interessant.
Ja. Ja, also Caro Dauer auf jeden Fall. Oder auch Xenia Ardon. Das würde mich auch sehr interessieren. Aus denselben Gründen, ja. Aber auch, weil sie auch eine eigene Modemarke hat. Und ja, würde ich einfach gerne mehr drüber erfahren. Aber wer weiß, vielleicht klappt das ja noch irgendwann. Okay, nächste Frage.
Unsere bisherige Lieblingsfolge.
Oh, jetzt bin ich gespannt, was deine Lieblingsfolge ist.
Ich glaube, wir haben so viele gute Folgen schon gemacht. Das ist echt schwierig. Ich glaube tatsächlich, also ich finde immer noch die Titanic-Folge sehr gut, auch einfach, weil mir die Zeit so gut gefällt. Also ich finde die Mode, nicht nur aus dem Film Titanic, sondern so um diese Gründerzeit, finde ich unheimlich schön anzugucken. Ich glaube aber auch, dass die 20er Jahre sind sehr hoch bei mir im Kurs.
Echt?
Fand ich auch gut.
Die sind ja bei mir ganz weit unten.
Schwierig, es gibt so viele gute Folgen. Und es soll jetzt gar nicht irgendwie so Butter aufs eigene Brot geschmiert klingen, aber es ist wirklich so, wir haben schon zu viele Folgen gemacht, ich kann mich nicht für eine Lieblingsfolge entscheiden, glaube ich.
Also ich fand ja die Jackie Kennedy
Folge fand ich
toll.
Auch ziemlich cool.
Oh, Mary Quan, ja, okay, Mary Quan. Ja, keine Ahnung. War ganz okay. Aber ich glaube wirklich, Jackie Kennedy war so für mich eines der Highlights auf jeden Fall. Mhm. Aber natürlich auch, weil wenn ich die Chance kriege, über Jackie Kennedy zu sprechen, siehst du, da überschlägt sich schon meine Stimme, dann ist das für mich immer schön. Und ich glaube auch, dass die Folgen gut waren und interessant waren. Also, und ich muss auch sagen, ich habe letztens nachgeschaut, Jackie Kennedy war auch wirklich, das war ziemlich gut gehört. Also wirklich bei den Bestgehörtesten dabei. Aber ich glaube, was fast eine meiner Lieblingsfolgen war, war der Vanderbilt-Kostümball.
Echt? Ja, die war aber schon cool, muss man sagen. Ich guck mal gerade in unsere Statistik rein, was denn eure Lieblingsfolge war. Also unsere meistgehörteste Folge.
Ja, ich weiß, was das war. Das war aber ein Interview. Aber die meistgehörteste...
War das die Folge mit Anna?
Ich glaube schon. Aber die meistgehörteste Folge dieses Jahr war die Vogue-Folge. Also 2023 war die Vogue-Folge. Und da sieht man mal, das ist echt interessant gewesen. Aber ich glaube wirklich, Vanderbilt-Kostüm, weil das war so... das hat mir super viel Spaß gemacht. Und auch die Dior-Folgen.
Die waren auch ziemlich oft gehört, genau. Ja. Also eine Interviewfolge ist die allermeistgehörteste. Dann unsere allererste Folge.
Ja, leider.
Entschuldigung für alle Leute,
aufnehmen,
die jemals unsere erste Folge auch gehört haben.
Vielleicht bearbeiten wir die irgendwann mal oder so.
Ja.
Ich weiß auch nicht.
Digital
irgendwas werden wir
remastered.
Tun. Aber Dior weiß ich, dass es auch ganz oben mit dabei ist. Und Dior war
auch...
Ja,
das ist auf Platz 4. Davor liegt sogar noch Sissy. Tatsächlich ein außergewöhnliches Leben. Marilyn Monroe ist auch ziemlich hoch dabei und die Vogue, das sind so die Top 6, ja.
Ja. Ja, doch, also...
Das waren eure Lieblingsfolgen. Anscheinend, offensichtlich, ja.
Ja, und also, ja. Es gibt auch Folgen, die, weiß ich nicht, es gibt auch, also gut, dass wir nicht gefragt wurden, welche unsere am wenigsten liebsten Folgen sind, da gibt es nämlich auch ein paar.
Ja.
Aber, das waren, glaube ich, so die besten. Okay, was sind unsere Lieblingsmode-Epochen? Darf ich raten? Es sind für dich die 20er?
Nee, hätte ich eigentlich immer gesagt. Aber ich liebe nach wie vor die 20er, aber ich glaube, die 70er sind
ungeschlagen. Ja, stimmt, das ist dein Ding.
Tatsächlich. Ja.
Ey, wir sind so verschieden, das ist so witzig.
Und ach, es gibt zu viele Grillen. Es gibt zu viele Grillen. Ach, die Gründerzeit habe ich ja gerade schon gesagt. Ja, diese oh, Secret Follies. Oh mein Gott. Puh.
Aber es ist richtig, echt richtig witzig, cool. Weil ich hätte bei dir 20er gedacht, aber 70er ja auch total, also ja, absolut total mag da. Bei mir ist gar nicht so. Also für mich ist natürlich Renaissance, klar.
Ja, Renaissance, klar.
Auf jeden Fall.
Als wiedergeborene Medici.
Auf jeden Fall, das ist meine Epoche. Ich liebe aber auch die spanische Hofmode. Das ist ja auch so eins meiner spanische Hofmode. Also eigentlich alles in dieser Zeit. Ich finde auch die Tudor-Mode toll. Also das ist irgendwie so. Oder was ich auch sehr, sehr, sehr liebe, ist das zweite Rokoko.
Zweite Rokoko ist auch toll.
Das ist irgendwie auch so total.
Barock ist aber auch cool. Also als wir die Folge, unsere allererste Folge ging ja über den Frühbarock. Und da kann ich mich noch dran erinnern, da war ich bei der Recherche so, oh mein Gott, das ist wirklich so Flucht, also ich meine, klar, Flucht der Karibik, wann spielt das? Das musste aber ein bisschen später sein, ne? Es spielt nicht ganz
Flucht der Karibik, aber das ist so ein bisschen. Also ich weiß gerade auch nicht mehr.
Ah, das kann sein, ja. Ich habe es letztens erst geschaut. Aber naja, ist ja auch theoretisch auch ein Fantasy-Film. Aber ich weiß nicht, so Barockmode, diese Frühbarockmode, das hatte für mich so ein bisschen was von so Piratenstyle mit diesen Stiefeln und mit den Hüten und mit diesen lockeren Hemden und keine Ahnung.
War irgendwie cool. Ja, ja, ja.
Und Spätgotik.
Spätgotik haben wir auch
schon mal eine Folge toll gemacht, ja. Und das war so fancy.
Das hat so einen Märchentouch. Also Spätgotik fand ich auch richtig, ja, richtig cool. Okay, nächste Frage.
Folgen und Themen, auf die wir uns besonders freuen in der Zukunft.
Renaissance.
Renaissance, die 70er. Nein, da haben wir schon, theoretisch haben wir schon über die 70er mit den Hippies geredet.
Ja.
Wobei ich schon nochmal gerne so eine Folge über diesen Disco-Style machen würde, muss ich schon sagen. Was gab ja so die Hippies in den 70ern? Es gab diese Counter-Bewegung hat da gestartet mit den Punks. Und dann gab es ja noch so diese Mainstream-Popkultur und das war ja die Disco-Zeit in den 70ern.
Mm.
Das finde ich auch ziemlich fancy.
Ja, ich glaube auch, dass es cool ist. Ich weiß, es gibt auch so ein paar spezielle Themen, die ich jetzt nicht nennen will, weil die Überraschungsfolgen werden, auf die ich mich auch total freue. Ja, ich glaube, ich freue mich auch voll auf noch mehr Epochenfolgen.
Ja. Ja, weil das wäre letztes Jahr habe ich schon, sage ich schon, als ob wir schon 2024 hätten. Als wir es aufnehmen, ist nämlich noch 2023.
Ja, wir sind noch im letzten
Jahr. Aber ja, wir haben dieses Jahr wirklich, wirklich wenig Epochenfolgen gemacht.
Ja, ich glaube nur zwei.
Ja.
Nächstes Jahr kommt mehr. Das weiß ich schon, kommt mehr. Okay, warte, da habe ich jetzt gerade noch eine Frage hinzugefügt, nämlich zum Thema Nähen. Weil einige Leute nämlich auch wissen wollen, ob es mehr Näh-Content geben wird. Und
das ist immer ein bisschen schwierig, weil natürlich, ich meine, klar, wir reden ja generell über viele visuelle Themen, aber das Problem mit Nähen ist immer so ein bisschen. Ach, Popo schläft ein. Das Problem mit Nähen ist immer so ein bisschen, dass man natürlich viele Sachen am liebsten zeigen würde, wenn man die erklärt, weil. Ich verstehe das natürlich, wenn Leute irgendwie so die besten Nähtipps und Tricks oder sowas von uns wissen wollen und solche Geschichten. Weil man dazu nochmal konkret sagen muss, vielleicht haben wir auch nicht immer die besten Nähtipps und Tricks.
Ja, aber ich glaube, dass die Leute auch eher wissen wollten, zum Beispiel Näh-Content jetzt auf YouTube oder auf Social Media. Also weißt du, dass man so Nähsachen macht. Vielleicht wird Magda das
ja,
vielleicht
also machen. Da haben wir auf jeden Fall. Ich habe schon ein paar Ideen gesammelt auf jeden Fall. Und das, also da hatten wir es ja darüber, was man da so machen könnte. Wir haben auf jeden Fall ein paar Konzepte in unseren Ärmelchen. Vielleicht schütteln wir die nächstes Jahr mal ein bisschen.
Ja, weil man muss auch sagen, weil gleich kommt ja auch der Blog Popkultur. Und man muss halt generell sagen, dass wir. Also, oder ich, besser gesagt, in letzter Zeit oft gesagt habe oder drüber nachgedacht habe, dass ich es ein bisschen bereue, dass wir am Anfang uns nur auf Mode und Kostümgeschichte so festgelegt haben. Ich verstehe, warum wir das gemacht haben und ich glaube, wahrscheinlich würde ich es auch nochmal so machen, weil es irgendwie Sinn gemacht hat, sich auf ein Thema festzulegen und sich nicht so verzetteln. Aber wir sind ja auch Menschen, die Popkultur sehr lieben, vor allem Serien zum Beispiel sehr lieben. Und ich glaube, dass das halt auch ein Ding für uns gewesen wäre, mehr auch über so Sachen zu reden. Und da haben wir ja in letzter Zeit oft drüber geredet, ob das Sinn macht, da doch sich irgendwie breiter aufzustellen, da breit gefächerter zu sein und sich da noch ein bisschen auszuprobieren. Ich weiß, aber wir reden halt auch oft übers Nähen und ich weiß halt noch nicht, ob es zeittechnisch möglich ist, sich in zwei Richtungen auszudehnen. Deshalb mal schauen. Oder vielleicht dehnst du dich in die Nährichtung und ich dehne mich in die andere Richtung. Schauen wir mal.
Ja. Also, das müssen wir alles noch mal ein bisschen genauer sehen und auch noch ein bisschen genauer ausarbeiten, glaube ich. Aber es kann natürlich auch sein, dass man vielleicht die eine Plattform mehr dafür nutzt und die andere Plattform mehr für andere Sachen oder sowas. Also, dass man zum Beispiel sich mit dem Podcast mehr in die Richtung Popkultur noch mit reinbewegt und dann auf den Kanälen YouTube und TikTok vielleicht mehr Näh-Content macht oder sowas. Das kann ich mir schon auch vorstellen, auf jeden Fall.
Ja, also ich kann mir wirklich auf jeden Fall vorstellen, dass nächstes Jahr sich ein bisschen was ändert. Mal gucken, wie, also schauen wir mal. Neues Jahr, ja, neue Möglichkeiten.
Und es muss man natürlich auch dazu sagen, dass die Ideen, die ich hatte für Näh-Content, das war schon auch eng verschwungen, zum Beispiel mit Popkultur. Also das waren jetzt nicht unbedingt so, wie macht man am besten seine Nähmaschine sauber? Solche Sachen werden mit Sicherheit auch mal kommen. Aber es waren schon vermehrt auch Gedankengänge in Richtung Kostüm zum Beispiel, Looks nachnähen und solche Sachen. Also das ist ja, ja, um einen kleinen Vorgeschmack zu geben. Aber das war schon auch so sehr eng verbunden mit Popkultur im Grunde. Ja.
Ja, aber dann würde ich sagen, kommen wir doch mal zur schönen Popkultur. Willst du uns die erste Frage stellen?
Yes. Unsere Gedanken über, oh, Hot Take im Anfang, unsere Gedanken über Downton Abbey, wie wird es eine Downton Abbey-Folge geben? Ich glaube, ich weiß die Antwort schon.
Das ist eine sehr, sehr oft gestellte Frage, nicht nur
sehr,
jetzt.
Sehr, sehr gute Frage,
ja,
durchaus auch berechtigte Frage.
Durchaus berechtigt und wirklich, also die Frage kam nicht nur jetzt mehrfach, sondern kam auch schon die letzten schon Jahre länger, sehr oft. Mhm. Und ich glaube, ich werde jetzt sehr viele Menschen sehr unglücklich machen. Ich glaube nicht, dass uns Downton Abbey Folge geben wird, jemals. Vielleicht irgendwann mal in der ganz fernen, fernen, fernen Zukunft. Aber ich glaube nicht. Und ich, also.
Es steht nicht besonders weit oben auf unserer Liste.
Nein.
Und das Problem mit Downton Abbey, das haben Pauline und ich tatsächlich beide. Also manchmal sind wir unterschiedlicher Meinung, sehr oft sogar, was Film und Fernsehen angeht. Bei Downton Abbey sind wir uns eigentlich ziemlich einig, dass die ersten 1-2 Staffeln sind genau, die kitzeln so genau den richtigen Nerv,
ja,
von Grammar-Nerdiness,
ja,
irgendwie.
Ja, ja.
Also
total.
Man hat das Gefühl, man möchte einfach gerne so eine 80-jährige Oma sein auf ihrem Rosendrucksofa mit einer Tasse Tee und Keksen und diese Serie gucken. Und dann driftet es so ab in unnötiges Drama und unnötiges, weiß ich nicht was. Also ich weiß nicht, was sie. Man hätte das so schön hätte weiterquatschen,
ja,
lassen können. Aber nein, man muss natürlich unnötiges Drama reinsteuern.
Ich verstehe es halt auch, ach, wirklich nicht, weil ich bin ja wirklich jemand, ich liebe Dramaserien. Also das ist ja auch immer, wenn wir uns zum Beispiel unterhalten und du gibst mir Serientipps, ich kann fast nichts davon umsetzen, auch wenn andere mir Tipps geben, weil das sind oft so witzige Sachen. Und ich will keine witzigen Sachen schauen, ich will Drama. Okay, ich brauche Drama. Aber bei Downton, also ich will halt dort Drama, wo Drama auch hinpasst und wo sich das irgendwie stimmig, yeah, anfühlt. Weißt du, wenn ich Vampire Diaries schaue, ja, dann habe ich Drama rund um die Uhr. Kann auch nerven, aber es gehört halt dazu. Aber, yeah, bei Downton Abbey, das war halt wirklich einfach so eine Wohlfühlserie. Und das Drama, was es da gab, das war halt, keine Ahnung, wer beim Rosenwettbewerb gewinnt. Das war irgendwie,
ich verstehe vor allen
Dingen
nicht, weil das Konzept, also das, in den ersten 2 Staffeln hatten sie ja das Konzept. Wir machen,
ja,
so ein bisschen Rosendrama, bla bla bla. Wer hat den besten Kuchen, wer hat die schönsten Rosen, dies, das, Ananas. Und es hat funktioniert in den ersten 2 Staffeln. Ich kann mich erinnern, als die ersten 1-2 Staffeln rauskamen, waren auf einmal alle so, oh mein Gott, Downton Abbey, ist das die perfekte Serie für deine innere Grammar, bla bla bla. Und haben das geliebt. Und dann haben sie das daraus gemacht. Also, weiß ich jetzt nicht. Manchmal gibt's so, wenn sich das Konzept einer Serie ändert, dann kann das zum Positiven sein. Aber ich finde, Abby ist da ein sehr, in meinen Augen, sehr negatives Beispiel für eine Konzeptänderung, die einfach nicht hätte passieren müssen.
Ja, und irgendwie, ist, ja, also mir hat es überhaupt nicht gefallen. Und ich meine, ich habe es jetzt tatsächlich durchgeschaut. Also ich habe, glaube ich, über ein Jahr einfach dann Pause gemacht. Ich habe die letzte Staffel einfach nicht geschaut. Ich konnte, es ging nicht. Und jetzt habe ich sie tatsächlich geschaut, vor ein paar Wochen. Und
nee, ich habe es immer noch nicht fertig geguckt. Ich kann es nicht.
Ja, brauchst du auch nicht. In meinen Augen brauchst du es nicht.
Also, ich gucke mir die ersten ein, zwei Staffeln, die gucke ich mir gerne an. Die gucke ich gerne so zwischendurch, wenn man irgendwas im Hintergrund anhaben muss, zum Recherchieren oder solche Sachen. Das mache ich gerne tatsächlich mir dann an. Aber weiter, ich glaube, ich habe bis zur vierten oder bis zur fünften Staffel sogar geschaut, aber weiter noch nicht, weil ich sehe es nicht ein. Das habe ich bei Pretty Little Liars gemacht, dass ich es bis zum Ende geschaut habe und habe es hart bereut. Das war so eine Zeitverschwendung. Das mache ich nicht nochmal.
Ja, ich schaue ja eigentlich immer alles bis zum Ende. Egal, wie sehr es mich nervt, ich schaue es bis zum bitteren Ende. Aber ich konnte es bei Downton Abbey einfach nicht. Also ich konnte es nicht, aber jetzt habe ich es gemacht.
Nee.
Aber vielleicht schaue ich mir auch noch die Filme an. Ich weiß es nicht. Aber was mich auch extrem nervt an dieser Serie ist Mary. Und das wurde auch bis zum Schluss nicht besser. Und es ist nicht mal Mary, die mich so nervt, weil es gibt halt nun mal leider manchmal Menschen, die einfach sehr unempathisch sind und sehr egozentrisch sind, sagen wir es mal so. Aber was mich extrem genervt hat, war die Reaktion der anderen auf Mary. Also ab und zu hat mal ihr Vater oder so gesagt, so, oh Mary, das war jetzt aber nicht so nett. Aber eigentlich hat ja jeder ihr alles immer durchgehen lassen. Und sie war, ganz ehrlich, sorry, aber sie war teilweise so unterirdisch, vor allem zu ihrer Schwester. Und ja, Edith war auch nicht die netteste Person auf dieser Erde in jeder Sekunde ihres Lebens. Ist doch niemand, ganz ehrlich. Also, wenn ich mir vorstelle, wie meine Geschwister und ich manchmal schon zueinander waren im Laufe unseres Lebens. Aber Mary ist so unterirdisch und jeder hat das einfach immer hingenommen und das hat mich wahnsinnig gemacht. Ich konnte es nicht ertragen. Wirklich, ich kann Mary nicht ertragen. Also, nein, es gibt auch noch ein paar andere Gründe, warum ich Downton Abbey nicht mag, aber das ist jetzt alles zu viel. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube nicht, dass es eine Downton Abbey-Serie Folge geben wird. Ja. Weil das ist einfach nicht.
Was man bei Downton Abbey positiv erwähnen sollte, finde ich, sind tatsächlich die Kostüme. Weil, soweit ich das mitbekommen habe, ist bei Downton Abbey einige der Kleider, die Mädchen zum Beispiel tragen, sind von Originalen abkopiert zum Beispiel.
Ja, oder auch aus
von Originalkleidern aus der. Oder aus Secondhand-Shops sogar, genau, ja. Wenn ihr aber tatsächlich mal eine Serie, eine gute, wirkliche Dramaserie sehen wollt, so aus den 20er, 30ern, guckt euch Peaky Blinders an.
Ja, das habe ich ja immer noch nicht gemacht.
Sehr, sehr gute Kostüme.
Du schon tausendmal empfohlen hast.
Oh mein Gott, du musst es angucken, Polly. Ich schwöre, das ist so eine gute Serie.
Ja, oder ihr schaut eine andere Serie. Das ist nämlich unsere nächste Frage. Downton Abbey versus Gilded Age. Ja. Gilded Age. Also es ist echt witzig, weil eigentlich, also es ist ja von denselben Machern. Und eigentlich sind wir beide ja auch eher so British Girlies. Und wenn wir uns entscheiden müssten über eine Historienserie in Großbritannien oder in England, in Großbritannien oder in Amerika, dann wäre es immer Großbritannien. Keine Frage.
Uh-huh.
Aber ja. Gilded Age, Leute,
Gilded Age ist schon geil.
Diese Serie bedeutet mir so viel. Ich habe tatsächlich jetzt die zweite Staffel noch nicht geschaut, weil ich warten wollte, bis es ganz draußen ist. Und jetzt ist sie ganz draußen, aber mein Freund hat bisher keine Zeit gehabt und er will es natürlich mit mir schauen. Er besteht darauf.
Unbedingt.
Ja.
Pauline, guck's auf gar keinen Fall ohne mich.
Ich glaube, wenn ich es einfach schauen würde, er würde keine Sekunde seines Lebens sich fragen, gibt's da eigentlich eine zweite Staffel? Kam da nochmal was raus? Ich glaube, er würde nie wieder drüber nachdenken. Aber ich will es mit ihm schauen und das werden wir auch die nächsten Tage bestimmt. Aber Gilded Age, von daher, wie gesagt, die zweite Staffel, keine Ahnung, habe ich nicht gesehen, aber die erste Staffel, ich war selten so begeistert von einer Serie. Also ich war begeisterter als von Downton Abbey. Von Anfang an. Also
das war so eine Serie, also das hatten wir jetzt schon ein paar Mal, dass wir gegenseitig uns einander voll raven mit Serienempfehlungen.
Ja.
Und das ist so eine Serienempfehlung, die hat Pauline sehr lange drüber geraved, bis ich die mir angeschaut habe. Weil ich auch die ganze Zeit kein Sky hatte, muss ich dazu sagen. Es läuft ja nur auf Sky. In Deutschland zumindest. Aber jetzt habe ich endlich Sky.
Also Leute, echt Gilded Age. Und meiner Meinung nach ist es echt bisher. Wir wissen nicht, wie sich es entwickelt, weil es gab auch schon in Staffel 1 ein, zwei Momente, bei denen ich dachte, oh bitte trifft das jetzt nicht ab, bitte nicht. Mhm. Aber wenn es sich so entwickelt, wie sich es in der ersten Staffel entwickelt hat, dann ist Gilded Age auf jeden Fall die bessere Serie. Ich weiß, das ist ein krasser Hot Take. Ich weiß, ganz viele von euch werden sich das gerade anhören und werden denken, ihr habt sie doch nicht mehr alle. Aber tut mir leid.
Ganz viele gerade unfollow.
Ich glaube, ich werde zu Downton Abbey, habe ich schon lange vor, auch mal ein Video machen, in dem ich auch mal detailliert erkläre, warum es eigentlich keine gute Serie ist. Es gibt nämlich einige Gründe, die man da noch besprechen könnte. Aber wie gesagt, es kommt vielleicht irgendwann noch. Genau, aber nächste Frage. Was sind die stylischsten Serien in unseren Augen?
Peaky Blinders. Da.
Gossip Girl für immer und ewig. Okay, nächste Frage.
Über welche Serien werden wir im Podcast noch sprechen?
Ja, also die Nanny auf jeden Fall.
Ja, oh mein Gott, die Nanny. Ich glaube bestimmt auch nochmal. Nee, aber Gilded Age haben wir ja schon geredet.
Nee, Gilded Age hatten wir noch nicht. Da haben wir nur, als wir Vanderbilt-Kostümball besprochen haben.
Aber den Vanderbilt-Kostümball, ja.
Gilded Age glaube ich auch. Die Nanny. Dann, sobald Magda Outlander geschaut hat, sprechen wir über Outlander.
Magda hat es schon mal angefangen zu gucken und hat es extra nicht weitergeguckt. Das war Absicht. Mein Laptop hat sich nicht ausgeschaltet und nie wieder eingeschaltet. Das war voller Absicht.
Ja, aber da muss Pauline dir sagen, dass Pauline es auch angefangen hat. Und das war vor einem Jahr oder so, habe ich die erste weil alle immer gesagt haben, das ist so eine tolle Serie, bla bla bla. Und da habe ich die erste Folge geguckt und ich war so gelangweilt. Ich bin überhaupt nicht reingekommen. Ich glaube, ich habe sogar noch die zweite Folge geguckt und bin immer noch nicht reingekommen. Und dann habe ich es aufgegeben und habe es gelassen. Und ein Jahr später habe ich es dann nochmal geschaut und jetzt... Es gibt einige Dinge, die ich an Outlander richtig blöd finde. Also wirklich so richtig, richtig, richtig. Also wenn Downton Abbey unnötiges Drama hat, was ist dann bitte Outlander? In jeder Folge Drama, Drama, Drama. Alle Leute sterben oder werden krank oder ist das finde ich schon anstrengend, weil das so übertrieben ist. Also ich denke, man kann doch auch mal ein paar Folgen ohne ein großes, extremes Drama klarkommen. Aber egal, ich will dich auch nicht spoilern, deshalb rede ich darüber nicht weiter. Aber ich bin schon Fan von Outlander und die Mode ist, ich meine, Claires Hochzeitskleid, Leute, alle, die Outlander gesehen haben, ihr wisst, was ich meine. Oh, oh. Also sobald du Outlander gesehen hast, sprechen wir über Outlander.
Okay.
Aber sonst habe ich jetzt eigentlich
kann auch dauern, Leute.
Auch keine krassen Serien, bei denen ich denke, darüber muss vielleicht Sex in the City, aber wir sind ja beide nicht die allergrößten Fans.
Ja. Vor allem nicht von Carrie. Ich weiß, Carrie hat irgendwie so einen bahnbrechenden Style für die damalige Zeit damals gehabt. Und wenn man sich die Serie auch heute noch anschaut, ich finde, modetechnisch ist sie auch gut gealtert. In den meisten Fällen zumindest. Aber Sex in the City ist so anstrengend.
Ja, also ich glaube nicht, dass wir darüber sprechen. Okay, nächste Frage. Wer hat den besten Style in Gossip Girl?
Unpopular Opinion, Vanessa.
Echt? Ich dachte, du sagst Jenny.
Auch.
Vanessa, ja, ja.
Also ich weiß noch, als ich damals die Serie geschaut, ich habe es ja nicht als Teenager geschaut, wie man das eigentlich machen sollte, sondern ich habe es ja geschaut, da war es schon alles schon rum. Und da kann ich mich aber dran erinnern, dass ich styletechnisch Vanessa immer mit am coolsten fand.
Ja.
Am unvorhersehbarsten vor allen Dingen auch irgendwie. Also ich weiß nicht, bei Blair ist es immer irgendwie vorhersehbar, bei Serena ist es irgendwie immer ein bisschen vorhersehbar gewesen. Bei Jenny auch, da hatte ich das auch manchmal, dass sie mich wirklich oft überrascht hat, styletechnisch, aber bei Vanessa hatte ich das, glaube ich, am öftesten, muss ich sagen.
Ja, 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 sie hat keinen schlechten Style, auf keinen Fall. Ja.
Ich meine, bei dir wahrscheinlich Blair, schätzungsweise.
Ja, ich bin Blair, ich vergöttere halt Blair. Obwohl ich auch sagen muss, es ist natürlich auch ein bisschen so ein, wie sagt man das auf Deutsch nochmal, so ein, man kann sich nicht so extrem damit identifizieren. Es ist nicht so relatable.
So ein bisschen unrelatable. Ja.
Ich habe gerade das deutsche Wort dafür gesucht. Nicht so nahbar irgendwie, also nicht so.
Ja, genau.
Ja, aber
ja.
Von daher, nein, Blair hat schon einen besseren Style, aber Serena ist halt natürlich, das ist sogar ein bisschen die nächste Frage, weil die nächste Frage ist, unsere Modevorbilder, also so prominente Styling-Vorbilder, gibt es so Influencer oder Prominente, die uns so inspirieren? Und ich denke ganz oft an Serena, wenn ich irgendwas Cooles anziehen will.
Ja, stimmt.
Ja, oder? Also man, ja. Ich weiß auch nicht, ich habe sie ganz oft im Kopf. Und ja, also Serena ist schon, ja, ne, Serena?
Ja, bei so Modevorbildern, ich denke auch ziemlich, also ich hasse es eigentlich, wenn ich über Carrie nachdenke, weil Carrie so nervig ist. Aber ich denke tatsächlich ziemlich oft an ihr, wenn ich morgens vor meinem Kleiderschrank stehe.
Echt?
So, what would Carrie Bradshaw do? Mhm.
Krass.
Also nicht oft, aber schon, kommt schon des Öfteren vor, muss ich echt sagen.
Hast du gar nicht gedacht.
Wobei natürlich das, also realistische Style-Vorbilder, da ist natürlich Carrie raus irgendwie, weil ich habe einfach keine Größe 36, aber ist auch okay. Wenn wir so über realistische Style-Vorbilder reden, dann würde ich eher sagen, kommen da so einige Influencerinnen to mind. Zum Beispiel Beauty Has No Size. Das ist eine Influencerin, Sandra heißt sie eigentlich, so eine deutsche Influencerin, die viel so Plus-Size-Mode-Tipps und Tricks und Inspo macht. Wer noch? Oh, keine Ahnung. Ich finde zum Beispiel, das ist jetzt sehr spezifisch, aber bear with me, Miley Cyrus Bühnenlooks. Ich weiß, es ist auch nicht unbedingt meine Größe, aber ich liebe Miley Cyrus Bühnenlooks. Ich liebe Dolly Partons Bühnenlooks.
Aber ich finde, es muss auch gar nicht immer die eigene Größe sein, weil zum Beispiel, ich war eine Zeit lang ein großer Fan von Chiara Ferragni und fand ihren Style richtig cool, weil er irgendwie so eine tolle Mischung war aus cool und lässig, aber trotzdem mega stylisch. Also es war irgendwie so der perfekte Mix, aber ich meine, sie ist ja auch mega dünn und mein Körper ist nicht mega dünn. Also von daher, aber trotzdem kann man sich ja davon inspirieren lassen, einfach von dem Style. Aber ich bin auch mittlerweile kein Chiara Ferragni-Fan mehr, weil ich das mit ihren Kindern nicht gut finde, dass sie die so vermarktet. Kinder gehören nicht ins Internet, definitiv nicht. Und vor allem nicht auf die Art und Weise, wie ihre Kinder im Internet stattfinden. Und seitdem, ich bin sofort unfollowed, weil ich kann das nicht. Ich finde es gar nicht in Ordnung. Aber ihr Style ist halt schon cool, muss man echt sagen.
Ja. Und ist auch nicht unbedingt meine Größe, aber Emma Chamberlain tatsächlich.
Ich wusste, dass du Emma Chamberlain. Ich wusste es nicht. Ich wirklich, ich schwöre es dir, als ich die Frage gelesen habe, mein Kopf war sofort Emma Chamberlain. Sie wird Emma Chamberlain. Und das Krasse ist, das sagen so viele Leute. Und wahrscheinlich dachte ich auch deshalb, dass du es sagen willst, weil das so viele Leute sagen. Und ich verstehe es nicht. Es geht komplett an mir vorbei.
Nee, also mittlerweile gut. Ich habe jetzt, die war ja auch lange weg von YouTube und ich habe lange nichts mehr von ihr gehört, gelesen, gesehen. Wie auch immer, ist es ja so ein bisschen zurück. She's back. Aber das muss ich schon sagen, so in ihrer Anfangsära, als sie dann so nach Los Angeles gezogen ist, ich habe auch regelmäßig ihre Vlogs tatsächlich geschaut. Und Emma Chamberlain tatsächlich, ich meine, klar, sie ist ein Modegirlie durch und durch. Aber sie hat einen Style, der stylisch, aber bequem ist, das muss man dazu sagen. Das fand ich immer cool. Und was bei mir auch viel da reinspielt tatsächlich, glaube ich, ist, dass sie eine der ersten war, die Thrifting cool gemacht hat. Mhm. Also es war ja so lange Zeit irgendwie, dass so Secondhand-Shopping war irgendwie so, oh, keine Ahnung, was machen nur die Leute, die keine Kohle haben für richtige Klamotten so. Und durch Emma Chamberlain hat es so ein bisschen so ein Revival bekommen, dass man einfach Secondhand-Sachen kauft. Und ja, das finde ich einfach ziemlich cool, dass man durch Secondhand-Pieces, durch gute Secondhand-Pieces seinen Kleiderschrank so aufmöbeln kann, wie es in keinem Designer-Store möglich wäre wahrscheinlich. Und das finde, weiß ich nicht, das finde ich so eine coole Ansicht, weil sie dadurch halt auch so raussticht durch aus diesem ganzen Wald von Influencern. Weil natürlich viele Influencer, nicht unbedingt die ich gucke, aber ich kriege das immer wieder mit, wenn Influencer irgendwie Klamotten bestellen, dann haben sie so einen riesengroßen Kasten, so einen riesengroßen Box voll mit Klamotten, von am besten auch noch so Fast-Fashion-Labels. So Hauptsache haben und Hauptsache kaufen. Und das ist eine Message, hinter der stehe ich einfach nicht. Und das ist bei Emma Chamberlain, die war da irgendwie, sie ist natürlich auch bekannt dafür, dass sie immer so ein bisschen gegen den Strom schwimmt. Die ist so ein bisschen so ein Anti-Hero, auch in der Influencer-Community gewesen am Anfang. Weil sie einfach keiner so richtig verstanden hat, glaube ich. Weil auch ihr Vlog-Style sehr, sehr anders war als der anderen Influencer-Girlies damals und solche Geschichten. Und weiß nicht, ich finde sie einfach eine coole Person. Und ich glaube tatsächlich, kann ich nochmal meine Antwort korrigieren zu unserem Traum-Interview-Partner. Insert Emma Chamberlain, bitte.
Sehr gut, wenn wir internationale Leute nehmen können, dann... Weil das ist auch eine Influencerin.
Ja, wird natürlich schwierig mit Untertiteln.
Ja, aber das ist auch eine Influencerin, die ich noch empfehlen möchte oder kann. Madeline White. Die habe ich dir, glaube ich, auch
dazu geschickt.
Ich finde die so cool. Ich bin so obsessed. Ich wünsche, sie wäre meine beste Freundin, wirklich. Ich bin, oh mein Gott, ich bin so verliebt. Die ist echt toll. Also Madeline White, schaut da gerne mal auf TikTok vorbei. Weil ich finde, die macht einem einfach auch super gute Laune. Also ich mag die richtig gerne.
Ja.
Next question, please. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ich weiß schon
gar nicht. Tu parles français très bien.
Ah, merci.
Ach, de rien. Unsere Lieblingsbücher ist die nächste Frage.
Ja.
Basierend darauf, dass ich einige Bücher schon gefühlt tausendmal gelesen habe. da hatten wir es doch letztens auch erst drüber, dass ich schon so oft das Parfüm gelesen
habe. Ja, ja, genau. Du bist ein Fan vom Parfüm.
Ja.
Ist auch gut, also Parfüm auf jeden Fall.
Ah, ist so ein gutes Buch, wirklich, kann ich sehr empfehlen. Great Gatsby natürlich, ich glaube, das habe ich auch mittlerweile schon 84 Mal gelesen. das liest sich auch so schön schnell, das ist nicht so, ich lese die meisten Sachen, die ich lese, sind für den Podcast, muss ich ehrlich zu meiner Schande gestehen. Wenn ich jemandem sage, ich habe das in einem Artikel gelesen, dann war es wahrscheinlich safe ein TikTok und kein Artikel. ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich wirklich seit die meisten Sachen, die ich lese, sind Non-Fiction für den Podcast meistens. Und die meisten Sachen, die ich an Fiction lese, habe ich bereits 10.000 Mal gelesen. Manchmal gibt es ja so Leute, die sich schwer auf neue Serien einlassen können und sowas. So bin ich mit Büchern. Ich lese lieber das gleiche Buch zum 10. Mal, als ein neues Buch in die Hand zu nehmen.
Ich finde es immer ganz schwer, wenn man ein Buch gelesen hat und dann ist man total in dieser Welt und dann ist es vorbei, dann ist es ganz schwer, was. Also, ich hatte es schon ganz oft, weil vor allem früher, ich war ja eine absolute Leseratte. Bis ich dann so die Serienwelt für mich entdeckt habe, dann hat das ein bisschen abgenommen, leider. Aber ich hatte es zum Beispiel ganz extrem bei Nebel von Avalon. Und das ist auch ein Buch, das würde ich immer empfehlen, Nebel von Avalon. Ich weiß, dass es für viele Leute wahrscheinlich noch nichts ist, aber das ist ja 1000 Seiten oder was. Und da war ich so drin, ich konnte, glaube ich, einen Monat kein Buch mehr lesen. Weil ich einfach in keine andere Welt eintauchen konnte. Es war ganz extrem. Aber ja, großer Gatsby, auf jeden Fall immer Nummer 1. Stolz und Vorurteil, immer Nummer 1, definitiv. Aber was ich auch, glaube ich, generell bei Büchern sagen muss, was ich wichtig finde bei Büchern und auch bei Serien, generell bei Medien, die man konsumiert, dass es irgendwie gehaltvoll ist. Also, dass es irgendwie mit einem spricht, dass da irgendwas ist, über das man sich hinterher noch Gedanken macht. Weil das sehe ich auch zum Beispiel ganz arg bei diesen ganzen Netflix-Eigenproduktionen oder so. Das ist halt, das kannst du nebenbei laufen lassen, aber du wirst dich in der Woche nicht mal mehr an die Namen der Protagonisten erinnern. Und so ist es ja auch bei Büchern. Es gibt dann ganz oft so Unterhaltungsbücher, die sind nett, aber ja, was geben die dir? Gar nichts. Und ich finde es toll, wenn Serien und Bücher dir was geben, worüber du nachdenkst. Im Guten oder im Schlechten. Also wirklich, es muss nicht mal positiv sein, weil zum Beispiel, Magda, du weißt, ich glaube, du ahnst, welches Buch jetzt kommt. Es gibt ein Buch, das mich in meinem Leben schon sehr oft beschäftigt hat. Und das ist Sturmhöhe. Und ich kann nicht aufhören, über dieses Buch nachzudenken. Es geht nicht. Und ich hasse dieses Buch so sehr. Ich finde dieses Buch so schlecht. Ich hasse es so extrem. Und ich kann nicht aufhören, drüber nachzudenken. Ich muss darüber permanent nachdenken. Es ist wirklich ganz extrem. Das habe ich selten bei Büchern, dass ich so intensiv darüber nachdenke, obwohl ich es nicht mal gut finde. Aber ich kann nicht aufhören, mich darüber auch aufzuregen. Weil ich mir denke, es ist alles, was in diesem Buch passiert, ist so unnötig. Es ist so Oh mein Gott, ich hasse dieses Buch so sehr. Also ja, und ich glaube, das ist so auch mein Ding einfach bei Büchern. Es muss einen beschäftigen. Da muss irgendwas sein, was einen irgendwie packt. Und deshalb lese ich nicht so gerne moderne Unterhaltungsliteratur, weil es oft einfach nur Blabla ist. Ich will da niemandem so nahe treten, aber es ist halt oft einfach nur, ja, weiß ich nicht.
Ja, das letzte Buch, was ich gelesen habe, das letzte Neue, was ich angefangen habe, also nicht neu, aber halt für mich neu, war die 13,5 Leben des Captain Blaubeer. Weil mir schon so oft gesagt wurde, Magda, du musst unbedingt dieses Buch lesen, und es ist tatsächlich auch sehr, sehr gut. Also es war, glaube ich, so der letzte einigermaßen dicke Wälzer, den ich gelesen habe. Kann ich euch auch sehr empfehlen. Überhaupt Walter Mörs. Das war nicht das erste Walter Mörs-Buch, was ich gelesen habe. Walter Mörs schreibt sehr, sehr gut tatsächlich, finde ich. Das ist nicht Unterhaltungsliteratur, finde ich unbedingt so sehr. Es ist natürlich, die Hauptaudience ist irgendwie schon Kinder, das merkt man. Wie ich gerade darüber rave, dass ich Kinderbücher lese. Aber es ist tatsächlich so geschrieben, dass man sich da so reindenken kann in diese Welt. Also diese Welt ist einfach so klar für Kinder gemacht, aber sie ist so multidimensional und so mit so vielen Facetten, dass man sich da immer weiter reindenken kann, wenn man es halt zulässt. Also man muss sich da wirklich drauf einlassen auf diese Bücher, aber ja, das ist auch noch eine Empfehlung, die ich machen würde.
Ja, aber ganz ehrlich.
Also Walter Mörs Bücher überhaupt und Captain Blaubeer.
Aber ich glaube, das ist generell auch eine Empfehlung, mal Kinderbücher oder Jugendromane zu lesen, weil ich finde, vor allem Jugendromane, das ist der einzige Grund, warum ich richtig gern Teenager war. Ich meine, ich habe es gehasst, aber das war so das war das Tolle daran, dass es unfassbar viele tolle Jugendromane gab. Also wirklich unfassbar viele tolle. Und die lese ich alle heute nicht mehr, außer ich lese gerade wieder die Rubinrot-Reihe, weil ich die als Teenager extrem geliebt habe und auch sehr oft gelesen habe. Und ich wollte gerne mal wissen, wie das so über 10 Jahre später ist, ob ich das immer noch gut finde oder nicht. Und ich hatte Lust auf sowas Heimeliges, weißt du, sowas. Und was soll ich sagen? Es ist grandios. Also auch witzig, dass ich so sage, moderne Unterhaltungsliteratur ist nur bla bla, aber Rubinrot.
Aber Rubinrot, das könnt ihr getrost machen. Ja.
Nein, aber man muss echt sagen, die Edelstein-Reihe war wirklich gut. Die war einfach witzig und irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie herzergreifend. Warum auch immer, weil es wirklich gar nicht so tiefgründig ist, aber toll. Aber dann kommen wir auch zur nächsten Frage, unsere Lieblingsserien. Magda, was ist deine Lieblingsserie?
Friends.
Ja, Friends natürlich.
Die Nanny.
Ja.
Full House. Sehr comedy-lastig bis jetzt. Was gibt's noch? Peaky Blinders. Das ist ein komplett andere Extrem. Was gibt's noch? Hier, wie hieß das? White Lotus, fand ich auch sehr gut.
White Lotus ist aber eine Serie, auf die habe ich mich auf den zweiten Blick verliebt. Ich habe die erste Staffel geguckt und war so, warum reden alle darüber? Ist gar nicht so toll.
Ja, ich habe ja mit der zweiten Staffel angefangen. Ja,
die war auch viel besser. Ja. Die zweite war mega. Wenn ihr die zweite Staffel von White Lotus noch nicht gesehen habt, Leute, macht das. Also die erste könnt ihr überspringen. Es ist auch wirklich nicht so wichtig. Also es baut eigentlich nicht wirklich aufeinander auf. Ein Handlungsstrang, aber der Rest nicht. Der Rest ist egal. Von daher, ihr könnt einfach mit der zweiten starten und die ist so gut. Die zweite Staffel White Lotus, boah, die habe ich sogar zweimal gesehen.
Und die war wirklich gut. Ja, die habe ich durchgeschaut und das ist wirklich, ich weiß gar nicht, war ich da nicht auch krank und war zu Hause? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall habe ich die wirklich auch in einem Tag gefühlt durchgeguckt oder lass es 1,5 Tage gewesen sein und habe sie direkt hinten nochmal angemacht. Also ich habe die zweite Staffel geschaut und direkt nochmal on repeat.
Ja, es ist extrem gut.
Weil es so gut war.
Ja, also
natürlich muss man sagen, dass das Ende ist schon natürlich dieser erste Überraschungseffekt, wenn man das ist so eine Serie, ich wünschte, ich könnte die aus meinem Hirn löschen, dass ich es nochmal gucken kann. Ohne zu wissen, was passiert.
Ja, genau wie bei Game of Thrones. Oh. Da denke ich auch mal, boah, das nochmal zum ersten Mal schauen, Leute. Das wäre, wow. Oder Handmaid's Tale. Ich bin auch ein extremer Handmaid's Tale-Fan.
Ja, oha, ja.
Mann. Das würde ich, glaube ich, auch gerne zum ersten Mal nochmal schauen. Und generell, Handmaid's Tale, muss ich auch echt sagen, ist eine große Empfehlung meinerseits. Ich liebe Handmaid's Tale sehr. Und Gossip Girl natürlich für immer und ewig. Aber ich glaube, meine Lieblingsserie ist Buffy.
Warum wusste ich, dass du das sagst? Ich dachte bestimmt einfach safe Buffy oder wie heißt das mit den Hexen?
Charmed. Ja, ich liebe Charmed und Charmed hat auch immer dieses Comfort-Feeling für mich. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, ist das Charmed-Drehbuch gar nicht mal so toll. Ich weiß, wir alle lieben Charmed und alle, die Charmed lieben, die wissen, glaube ich, was ich meine. Es ist eine mega tolle Serie, aber man hätte da ein bisschen besser arbeiten können. Und Buffy, ich weiß, dass es viele komisch finden, warum Buffy, aber Buffy ist eine so gute Serie. Und ja, es ist eine Teenager-Serie, aber es ist für jeden geeignet, weil bei Buffy, man muss es auf zwei Arten sehen. Jetzt kommt ich mal der Buffy-Rant. Aber Buffy war für die Zeit damals was ganz Besonderes. Also für die Teenager damals, die das gesehen haben, war das was ganz Besonderes. Und da sind ganz viele Themen aufgetaucht, ich will nicht so ins Detail gehen, weil ich will niemanden spoilern, die vorher eigentlich gar nicht so gezeigt wurden in der Serienlandschaft, gerade bei Teenagern. Das war ein Riesending. Und Buffy ist unfassbar witzig. Und was ich auch an Buffy sehr liebe, es gibt, also das wird nicht immer von denselben Leuten geschrieben, sondern es gibt unterschiedliche Leute, die die Serie geschrieben haben. Und das merkt man. Also es gibt Folgen, die sehr witzig sind. Es gibt Folgen, die sehr ernst sind, die sehr traurig sind. Also die Folgen sind sehr unterschiedlich. Und das gefällt mir richtig gut. Es ist echt eine tolle Abwechslung. Und was ich an Buffy auch sehr liebe, ich finde, sie ist in vielen Momenten sehr tiefgründig und sehr... was ist das Richtige? Es ist voll schwer, drüber zu reden, ohne zu spoilern. Das ist gerade mein Problem, weil sonst könnte ich ja Beispiele nennen, aber das möchte ich nicht, wenn ich niemanden spoilern will. Aber es ist einfach, ja, tiefgründig, auf eine unerwartete Art und Weise. Und Buffy, ich glaube, das wissen viele nicht, aber vor allem in Amerika, es gibt an Universitäten Kurse zu Buffy. Also Buffy ist wirklich ein so... Das ist ein ganz extremes popkulturelles Phänomen, Buffy. Also... ich bin da nicht alleine mit meiner Meinung. Was mich nicht überrascht, weil Buffy einfach grandios ist. Und ich meine, Leute, Spike. Spike. Selten gab es eine Serienfigur, die ich so geliebt habe wie Spike. Gott, ich liebe Spike so sehr. Also, wenn ihr Buffy noch nicht gesehen habt, macht das. Und auch wenn ihr nicht so die Fantasy-Fans seid, bin ich ehrlich gesagt auch nicht so extrem. Ist es okay, aber es muss nicht sein. Aber selbst dann, ihr werdet Buffy.
Bei mir ist es weniger der Fantasy-Aspekt, aber ich kann mir keine schlechten Special Effects anschauen. Das ist das Problem. Ja. Ich habe auch irgendwann mal angefangen, Grimm zu schauen. Und das war wirklich Grimm. Wirklich, das Konzept der Serie ist wirklich gut. Aber diese Special Effects, ich kann's nicht. Ich kann's nicht gucken. Oh, nee.
Ja, darüber muss man ein bisschen wegschauen, aber ich nehme es mit Humor. Also, guck mal, die Werwölfe in Buffy, ich habe selten etwas so Witziges gesehen, weil sie haben es nicht mal versucht. Also, das ist halt stimmt. Der Witz an Buffy, sie versuchen es nicht mal. Sie stecken ganz eindeutig einfach jemand in so ein fälliges Kostüm und sagen, das ist jetzt ein Werwolf. Und das ist einfach so witzig, dass sie es nicht mal versuchen. Ich lieb's. Sie haben schon ein bisschen mit Special Effects gearbeitet, aber sehr wenig. Und eigentlich hat das halt echt so einen eigenen Charme, muss ich sagen. Also da haben sie bei Charme mehr mit Special Effects gearbeitet und das ist...
Ja, weil ich habe natürlich, ich muss dazu sagen, ich habe Buffy noch nie gesehen. Ich kann mich erinnern, ich habe irgendwann mal, weil meine beste Freundin in der Schule hat immer so gern Charme geschaut und dann haben wir irgendwann mal das angefangen zusammen zu gucken. Aber da waren die Special Effects so schlecht. Und Grimm war auch witzigerweise mit ihr. Ich weiß nicht, was das Problem ist bei ihr. Aber sie guckt immer nur Serien mit richtig schlechten Special Effects.
Ja, man muss halt auch sagen, wenn du aus einer bestimmten Ära so Fantasy-Sachen guckst, dann kriegst du halt nur das. Und ja. Die haben es halt wirklich, die haben es nicht mal versucht. Die haben es nicht versucht. Aber das ist auch in Ordnung. Und Buffy wirklich... Buffy wird für immer so in meinem Herzen einen ganz besonderen Platz. Wirklich, schaut euch Buffy an. Ihr werdet es nicht bereuen. Haltet halt ein bisschen durch. Kann sein, dass euch die ersten Folgen nicht so gefallen, vor allem, weil es halt Teenies sind. Und ich persönlich gucke heute auch nicht mehr so gern Teenie-Sachen. Aber es ist wirklich gut. Buffy für immer. Für immer und ewig. Aber dann haben wir doch echt einiges heute besprochen. Ja.
Oh, die Folge ging wirklich lang. Ich dachte nicht, dass wir so lange babbeln.
Quatsch. Ich auch nicht, aber ich glaube, es war ganz nett und unterhaltsam. Also, wie gesagt, wir können euch ja so eine kleine so Podcast-Predictions 2024 geben. Ja. Ich denke, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, dass wir uns ein bisschen ausweiten, auch auf andere Themen. Also so popkulturell zum Beispiel oder auch nie technisch. Mal gucken. Ich glaube, dass das so ein großes Ding sein wird. Und ich glaube auch, gerade wenn man auch so über Popkultur nachdenkt, ich könnte mir vorstellen, dass auch so History-Specials mehr werden.
Ja, ich meine, literally es wird ja nicht die erste Folge sein, die dann jetzt nach der Pause rauskommt, die über
also Hollywood. Achso, ja, aber die erste, mit der wir starten, ist auch eine History-Special.
Das ist ja... Genau, ja.
Aber ein modisches History-Special, also. Aber ja, ich könnte mir vorstellen, dass da ein bisschen, weil ich auch Lust hätte, auch mehr so Richtung Old Hollywood zu machen, so alte Hollywood-Paare. So Spencer Tracy, Katharine Hepburn, Humphrey Bogart, Lauren Bacall, Liz Taylor, Richard Burton, Frank Sinatra, Eva Gardner.
Oder auch Filmpaare, also.
Rock Hudson, Doris Day.
Ich habe ja schon so ein bisschen angefangen zu recherchieren und ich bin zum Beispiel jetzt immer wieder über Fred Astaire und Ginger Rogers gestolpert. Und ich bin ja so ein also nicht Tanz-Nerd, würde ich jetzt nicht sagen, aber Ich finde es ganz interessant, weil ich irgendwann mal gehört habe, und ich dachte immer, es wäre ein Gerücht, dass Fred Astaire und Ginger Rogers, die konnten beide gut tanzen. Also Fred Astaire war wohl auch ein guter Tänzer, aber kein guter Paartänzer. Und deswegen hat Ginger Rogers ihn immer geführt. Und es gibt so ein paar Filme, wo es nicht so sehr auffällt. Aber zum Beispiel in, ist es Swing Time oder Top Hat? Den habe ich letztens gerade nochmal wieder geschaut. Zu Recherchezwecken natürlich. und da gibt es diesen Song Pick Yourself Up, Dust Yourself Off. Und da fällt es ganz extrem auf, finde ich. Also ich finde, wenn man genau drauf achtet, dann sieht man schon zumindest viele Passagen. Ich will nicht sagen, dass sie die ganze Zeit führt, aber es gibt schon viele Passagen, in denen sie ihn führt. Das ist schon auffällig, wirklich. Und fand ich irgendwie witzig. So ein,
ja. Ja, aber ich glaube auch wirklich eben so Filmpaare wären auch super spannend. Also ich glaube, dass wir in die Richtung vielleicht echt noch mehr machen. Weil ich glaube, wenn wir History Specials sagen, klingt das oft, als wenn wir, weiß ich nicht, über Napoleon reden würden. Könnten wir natürlich auch. Aber ich denke so in die Richtung. Das könnte ich mir schon ganz gut vorstellen. So große Liebespaare oder Filmpaare.
Keine
oder
toxische Maskulinität in unserem Podcast. Nee.
Aber gerade sowas. Also das könnte ich mir echt vorstellen, dass das irgendwie vermehrt auftreten wird. Aber mal schauen. Vielleicht schaffen wir es ja doch noch, unseren Marilyn-Podcast ins Leben zu rufen. Wer weiß, was die Zukunft bringt.
Ja. Es ist nicht so, als würden wir es nicht weiterhin versuchen. Das ist immer so witzig. Ich glaube, also ist klar, woher sollt ihr das auch wissen, aber das ist immer ganz witzig, wie oft wir einfach Leute anschreiben, so hinter die Kulissen, so potenzielle Interviewpartner oder auch jetzt mit dem Marilyn-Podcast, wenn wir so Rundfunkstationen zum Beispiel anschreiben, so hey, habt ihr Lust? Wir haben dann so eine Idee.
Ja, irgendwann, klappt's wohl. Wäre auf jeden Fall schön, aber dann würde ich sagen, das war's für heute und in ein paar Wochen sind wir dann wieder da.
Yes.
Mit echten Folgen, also was heißt mit echten Folgen, aber mit vorbereiteten Folgen.
Genau. aber fand ich auch mal ganz witzig, so eine Laberfolge zwischendrin zu machen, weil ich glaube, dass oft in den regulären Folgen kommt schon unsere Dynamik manchmal so ein bisschen durch. Aber ich finde es, glaube ich, auch nochmal ganz witzig. Ich zum Beispiel finde es immer witzig, wenn ich selber Podcasts höre und dann man durch solche Laberfolgen natürlich die Hosts noch ein bisschen besser kennenlernt auch. Also ich glaube schon, da waren zum Beispiel auch einige Hot Takes dabei, die mit denen ihr vielleicht auch nicht gerechnet habt. Zum Beispiel Downton Abbey oder so.
Ja, ich habe auch schon überlegt, ob wir so alle 2 Monate oder so eine kleine Laberfolge machen, in der wir dann über die heißesten Themen der Modewelt zum Beispiel reden oder die heißesten Serien gerade oder sowas. Also so die heißesten Themen der Mode und Popkultur in der Zeit. Und dazu einfach so ein bisschen unsere Meinung sagen. Könnte eigentlich auch ganz witzig sein. Also das habe ich mir auch schon überlegt. Vielleicht machen wir ja sowas. Mal gucken.
Ja.
So ein Meinungsmontag oder so.
Das gefällt mir.
Gekauft, das machen wir. Also wir sehen uns dann in ein paar Monaten beim Meinungsmontag.
Mit dem Meinungsmontag. Ihr dürft natürlich da auch gerne euren Input geben.
Ja, wollte ich auch gerade sagen.
Also wir machen den Podcast zwar natürlich auch, weil er uns Spaß macht, aber ihr sollt ja auch was davon haben. Und deswegen dürft ihr uns natürlich gerne regelmäßig Input geben, was für Folgen ihr euch wünscht, was für Themen ihr gerne hören möchtet. Vielleicht habt ihr auch Ideen für Folgenkonzepte, wie jetzt zum Beispiel diese Folge, dass man, wenn man solche Laberfolgen, solche Meinungsmontage zum Beispiel einführt, was ihr euch davon wünschen würdet und sowas. Dürft ihr uns jederzeit gerne schreiben.
Ja, sehr gerne, weil ich kann mir das echt ganz gut vorstellen, weil es passiert ja immer so viel in der Mode und dass man da dann so drüber redet, so über die neuesten Trends oder, keine Ahnung, eben die neuesten Skandale oder whatever, kann ich mir echt gut vorstellen. Also, ja, vielleicht machen wir das.
Ja, zum Beispiel das mit Alexander McQueen, das hatte ich schon wieder so vergessen.
Nicht Alexander McQueen.
Alexander McQueen. Nee. Der ist ja leider nicht mehr unter uns, aber ja, mit Alexander Wang.
Ja, also das ist doch schon mal eine gute Idee fürs neue Jahr. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen ganz tollen Start ins neue Jahr. Und ja, wir hören uns bald wieder. Ich freue mich schon.
Yes.
Dann bis dann, meine Lieben.
Bis dahin. Tata.
Adios.
Mit Adios.